Max, wir müssen reden. Ja, wie geht's dir denn da drüben in, ich meine, wie geht es euch denn? Sollen wir euch Care-Pakete schicken? Ist es, seid ihr alle am Leben? Ist niemand in Gefangenschaft?
Ja, von
Geht es euch gut?
mit der Gefangenschaft macht da mal nicht so viele Witze drüber, ne? Hier ist ja, was man ja nicht mitkriegt, Gott, was man ja in Deutschland, glaube ich, nicht so mitkriegt, ist ja die Abschiebung von allen möglichen undokumentierten Immigranten ist ja hier im vollen Gange. Und
Über dieses übliche Maß hinaus auch schon, also.
naja, also es Obama war, was viele ja nicht wissen, Obama war ja der Abschiebekönig überhaupt. Er hat ja
3 Millionen, glaube ich,
zwei
oder?
Millionen, dachte ich, wären die Zahlen, aber ich will mich jetzt auch
Ja.
nicht, viele, viele undokumentierte Immigranten abgeschoben. Aber er hat sozusagen, sein Deal war, also ich glaube, er wollte mal 2012 oder 2014, ich weiß nicht wann, irgendwann wollten sie auf jeden Fall mal die Immigration komplett überarbeiten, um denen eine Chance zu geben, um die legal zu machen. Hat damals nicht geklappt. Gefeiert hat das damals unter anderem Nigel Farage und Stephen Bannon, Namen, die wir in letzter Zeit so öfters hören mussten. Und dann hat ja und daraufhin hat er es ja so per Executive Order so umgestellt, dass sozusagen die Prioritäten einfach anders sind. Dass halt einfach, dass nur abgeschoben werden durfte, wer nachweislich sozusagen schlimmere Kriminalität begangen hatte. Irgendwas Illegales und also irgendwas stark Illegales und der Rest nicht mitgegangen ist. Und das hat sich jetzt halt total geändert.
Und es gab ja auch diese Regelung, dass Leute, die in den USA aufgewachsen sind, aber sozusagen Kinder von illegalen Immigranten waren, die konnten sich irgendwie melden.
Greenmas,
Und
genau.
genau, und die konnten, die hatten dann die hatten dann halt so einen Aufenthaltsstatus, konnten sie dadurch haben, einen legalen
Genau.
Aufenthaltsstatus.
Und jetzt ist
Und
das
jetzt ist
halt.
ja diese, genau, jetzt ist diese Befürchtung, es gibt diese Datenbank jetzt mit diesen ganzen Primas und
Genau.
könnte Trump jetzt einfach benutzen, um die halt einfach mal alle abzurounden und abzuschießen.
Ja, also was halt im Augenblick passiert ist, dass sozusagen, also bis Obama hatte halt eine ganz klare Priorität auf Gewalt und auf echte Kriminalität. Also nicht irgendwie, also was halt der Fall ist, dass viele, viele Leute, die hier leben, viele Illegale, dass illegal sein, ich weiß gar nicht, also das hier sein, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt illegal ist, ob das überhaupt strafbar ist. Aber auf jeden Fall, wenn du hier leben willst und wenn du nicht gerade sehr viel Geld mitbringst, dann machst du dich auf jeden Fall strafbar, weil du brauchst halt solche Sachen wie du brauchst eine Social Security Number, um arbeiten zu können. Also fälschen die Leute Social Security Numbers. Das heißt nicht, dass sie keine Steuern zahlen. Das heißt nicht, dass sie das Sozialsystem ausnutzen, das heißt einfach, dass sie sozusagen arbeiten. Viele Leute du kannst keinen Führerschein machen, wenn du nicht legal hier bist. Also fahren die Leute ohne Führerschein, machen sich dadurch strafbar. Also es gibt viele, viele Fälle, wie sich diese Leute dann strafbar machen oder eben irgendwelche Straftaten begehen. Und bei Obama war halt die Priorität relativ klar, sozusagen zu sagen, nee, ach, das ist uns doch eigentlich legal, den können wir ja mal eine Chance geben, sich legal zu machen. Und hat diese Möglichkeit geschaffen. Und jetzt ist es halt so, dass, soweit ich das verstehe, ist offiziell die Begründung immer noch, dass es sozusagen in erster Linie um Verbrecher geht. Aber früher war es halt so, wenn sie jemanden, also sie waren auf der Suche nach irgendwie einem Gangmember und haben dabei einen anderen illegalen Immigranten erwischt, der sogenannte Beifang, dann durften sie den nicht abschieben. Und jetzt dürfen sie den halt abschieben. Und das führt halt dazu, dass zum Beispiel neulich auf einem Flug von San Francisco nach New York, also auf einem Domestic Flight, beim Aussteigen die Leute plötzlich nochmal irgendwie von irgendeinem Amt gebeten wurden, hier von der Einwanderungsbehörde doch sich nochmal auszuweisen. Also es wird sozusagen an allen möglichen Stellen wird versucht, Immigranten auffindig zu machen. Und wir kennen solche Leute. Wir kennen illegale Immigranten in diesem Land. Und wir kennen nicht viele, aber wir kennen weniger. Und
in Kalifornien gibt es, glaube ich, echt sehr viele.
Auch, in, ne? Kalifornien, ja, gibt es die meisten davon. Und das ist eine Familie, die haben zwei Kinder. Die Mutter von der Frau, die hat schon hier gelebt, die ist irgendwann mal erwischt worden und ausgewiesen worden. Darf jetzt nicht mehr ins Land, kann ihren Enkel nicht sehen, also die hat ihren Enkel noch nie gesehen, obwohl sie relativ nah an der mexikanischen Grenze lebt, also auf der oder amerikanischen Grenze, also man könnte ansonsten problemlos mal hierher fahren, aber es ist halt, die Eltern können nicht nach Mexiko rüber, weil sie nicht mehr zurück könnten, und die Mutter kann nicht hierher. So, und das heißt, solange die, entweder nimmt sie mal jemand mit, der legal rüber darf, die Kinder, und damit können sie auch die Großeltern sehen, oder die Kinder sind halt irgendwann groß genug, dass sie alleine fahren können. Also es ist so eine total bekloppte Situation, und gut geht's denen natürlich sowieso nicht. Die kämpfen hier ganz ordentlich. Also wir haben neulich sind sie aus ihrer Wohnung rausgeschmissen worden, weil der Vermieter mehr Miete haben wollte und sowas. Also das sind die Leute, die
sind ja auch immer erpressbar. Das ist ja das Krasse an diesem Status, beziehungsweise an diesem Nicht-Status, ja. Also dass du halt, dass jeder im Endeffekt kann dich halt, das sieht man ja auch öfters mal in Filmen oder Serien, ja, wo dann halt irgendwie immer damit gedroht wird, ich rufe die Einwanderungsbehörde.
Genau, und das ist jetzt. Und
die sind einfach von jedem erpressbar. So. Die sind so wirklich, damit bist du wirklich so der letzte Dreck so irgendwie in der Gesellschaft, weil du plötzlich sozusagen, weil dich jeder erpressen kann einfach, ja.
Genau, das ist jetzt.
Und das ist bei Lohnverhandlungen und bei allem bist du eigentlich total rechtlos.
Das war jetzt auch der Fall, gab es einen Fall, wo eine Frau hatte wegen sexueller Belästigung eine Anzeige erstattet gegen einen Mann. Und sie hat auch gewonnen. Also er hatte dann Restraining Order oder wie das heißt. Also dieses. Und der Typ hat dann einfach die Einwanderungsbehörde direkt ins Gericht geholt und hat die dann abführen lassen, sozusagen.
Das ist ja.
Also wirklich deutlicher kann man, glaube ich, ein Signal nicht senden, dass du als Frau, die sexuell belästigt wird und hier vielleicht illegal ist, gefälligst das runterzuschlucken hast und deine Rechte nicht wahrnehmen darfst. Und ja,
das ist ja auch psychologisch, ist das ja auch total krass. Total. Ne? Also weil du, ich habe das jetzt gerade in einem Podcast von Foreign Policy erzählt, der Rufkoff, irgendwie seine Freundin oder Finanzier oder die arbeitet so an Schulen, und die meinten halt, die geben Kurse an Kinder, an vor allem Immigrantenkinder, um halt sich für so Erwachsenendinge einfach vorzubereiten, weil es halt jederzeit sein kann, dass sie nach Hause kommen und die Eltern sind nicht mehr da.
Das passiert jetzt auch gerade. Also es gibt so eine Tage für irgendwelche standardisierten Tests hier, da war jetzt vor kurzem einer. Also die sind wichtig, dass du da als Schüler da bist für dein Weiterkommen. Und offensichtlich sind gezielt an dem Tag die Eltern, während die Kinder in der Schule waren, quasi abgeschoben worden, und dann sind sie nach Hause gekommen und waren alleine.
Ja. Das ist total der Horror, ne?
Das ist der totale Horror.
Vor allem diese Unsicherheit, auch gerade, ich meine, du hast sowieso, diese Unsicherheit hast du sowieso als illegale Immigrant, ja. Aber jetzt hast du halt diese Trump-Regierung, die halt auch nie wirklich klar macht, was jetzt Sache ist, ja. Also die zwar irgendwie halt ständig irgendwelche Rhetoriken und so weiter und so fort an den Start bringt, aber im Endeffekt weißt du auch gar nicht, was jetzt ist, und morgen kannst du irgendwie weg sein oder auch nicht oder wer auch immer. Also das muss echt, psychologisch gesehen muss das echt der
Mega. Der Ton ist gerade eine totale Katastrophe, fürchte ich.
Ja, ich glaube, es lag daran, dass mein Rechner in den nicht in Suspense, aber halt
Okay. Ja. Mach das aus. Also mach das so, dass es nicht mehr passieren kann. Ja, das ist, das ist hier sowas, was gerade, ja, das ist, also, der SF Chronicle hat gerade angefangen, eine Serie über wie man mit dem Stress klarkommt in Zeiten von Trump. Also das ist eine Serie, die darum geht sozusagen, ja, jetzt ist Trump an der Macht und es geht uns allen scheiße und wir sind die ganze Zeit angespannt, aber wir müssen ja auch was dagegen unternehmen, wir müssen ja damit irgendwie klarkommen. Das ist im Augenblick so der Zustand hier. Und diese Zeitungsartikel wenden sich nicht an Leute, die, also ich meine, das ist keine Zeitung für illegale Immigration oder sowas oder für illegale Immigranten, sondern es ist eine normale Zeitung. Also diese Bevölkerungsschichten, diese Illegalen, was ja immerhin 11 Millionen Menschen in diesem Land sind, ist im Augenblick eine totale Katastrophe. Die New York Times hat jetzt, die machen regelmäßig so einen Podcast, die haben jetzt vorgestern oder so haben sie einen gemacht, wo es darum ging, dass irgendwo in Michigan gibt es halt so einen Ort, wo 8000 Einwohner oder sowas, der zu 70% für Trump gevotet hat. Und da ist jetzt quasi der eine illegale Immigrant im Ort ist plötzlich in Untersuchungs-, also in Abschiebehaft gewesen. Und das Ding war halt, dass alle kannten den, alle liebten den, der hat seit 20 Jahren da gelebt, also der war wohl der Typ, der, also wirklich, der, die haben Interviews gemacht mit den Leuten, so jeder hatte nur eine Geschichte zu erzählen, die, wenn du davon eine hast, ist, weißt du schon, dass das ein toller Mensch ist und sowas, also sie waren wirklich alle total positiv und total weiß der Teufel was, aber jetzt natürlich so dieses, ja, ich habe zwar für Trump gewählt, aber da, ich dachte ja, dass das mit den ganzen Immigrationen, dass er das nachher nicht macht und warum ausgerechnet unseren Carlos. Und was auch so ein Mensch war halt, die meisten wussten nicht, dass er illegal ist, also sieht man den ja auch nicht an. Also es ist ja, man hat ja so ein Bild davon, dass das immer, bis man jemanden kennenlernt, also war zumindest mein Bild, dass das so irgendwie, naja, man stellt sich mal vor, dass die im Gebüsch leben würden, so nach dem Motto, aber das ist ja nicht der Fall. Das sind ja Leute, die probieren, ein möglichst normales Leben zu haben. Das heißt, die haben Wohnungen, die haben Kinder, die haben Familie, die haben einen Job, die zahlen Steuern, die zahlen Krankenversicherung, das sind wahrscheinlich die sich wesentlich härter als alle anderen bemühen, ihren ganzen ihren bürgerlichen Pflichten nachzukommen. Und der hat das offensichtlich auch probiert und wird jetzt halt abgeschoben wegen, also der Grund war, dass er irgendwann zweimal in seinem Leben mit Alkohol im Blut erwischt worden ist beim Autofahren. Und
das ist aber das Kapitalverbrechen, ne? Also
was?
Das ist nicht das Kapitalverbrechen.
Du, irgendwie ist, ich, wir müssen nochmal Ton hier machen, fürchte ich.
Du hörst mich schon nicht mehr?
Ja? Ich höre dich, aber das knackt halt total.
Okay.
Okay.
Bei mir nicht.
Ja. Warte mal, ich mach mal kurz Stopp hier. Ich mach mal kurz unterbreche mal die Aufnahme. Das müssen ja nicht alle mitkriegen. Und dann gucken wir nochmal, okay? So, jetzt drücke ich nochmal Record gedrückt, weil wir haben es jetzt hoffentlich ein bisschen besser gemacht. Mal gucken. Vielleicht sollte ich da nachher noch eine kleine Pause einbauen. Falls ich das hinkriege und mich dafür nicht so doof anstelle. So. Hoffentlich geht es jetzt ein bisschen besser von der Tonqualität her. Hoffentlich habt ihr davon nicht mitgekriegt.
Ich probiere es mal. Hallo, hallo, hallo.
Ja,
bin jetzt wieder da.
Da. Unser illegaler Immigrant aus Deutschland.
Bin stimmlich immigriert.
Stimmlich immigriert. Ja, das ist, ja. Ja, und gestern habe ich über diese blöde Rede da habe ich mir nicht angeguckt, habe ich mir auch nicht so viele Meinungen und heute gucke ich mir das an und ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass er jetzt geschafft hat, sich zu normalisieren, dass die Rechten, die fanden ihn ja schon immer toll und die Linken sagen jetzt, ach, jetzt hat er seine Rhetorik ein bisschen geändert, dann sind wir damit auch zufrieden, solange er nicht uns angreift.
Du, ich würde das nicht zu ernst nehmen, ehrlich gesagt. Also, dass er es mal schafft, in einer Rede nicht ganz auf den Ober-Trump-Mode zu schalten, das haben wir auch schon mal erlebt. Direkt seine Siegesrede, nachdem klar war, dass er gewonnen hat, war plötzlich auch irgendwie völlig versöhnliche Töne. Das hat wirklich nur diese eine Rede gedauert und dann war wieder alles vergessen. Trump ist Trump und er wird Trump bleiben.
Ja, wahrscheinlich.
Und wenn er das mal schafft, irgendwie bei einer Rede irgendwie sich zusammenzureißen, dann heißt das einfach mal gar nichts. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir den alten Trump bald bald wiedersehen werden.
Ich hab so ein bisschen die Befürchtung. Also warum ich das, ich meine, wenn Trump sich ändern würde, wenn er eine andere Politik machen würde, dann sollte man ja eigentlich sagen, dann sollte man ja nichts dagegen haben, was halt gestern in der Rede hat er halt zum Beispiel angekündigt, dass dieses Voice-Programm, also ein Programm, das, weil ja die armen Polizisten, die ganze Zeit gegen illegal, mit den Verbrechen von illegalen Immigranten, die werden ja total ignoriert von den Medien und niemand berichtet über die, und darum hat er jetzt eine Behörde ins Leben gerufen, deren einziger Zweck es ist, über Straftaten von Immigranten zu berichten. Und das ist, also das hat er gestern in der Rede angekündigt. Das ist, also die war vielleicht vom Ton her versöhnlich und vielleicht hat er mal ausnahmsweise mal nicht die Presse die ganze Zeit angegriffen und die ganze Zeit auf seine Gegner eingeschlagen. Aber vom ganzen Grundtenor her hat sich das null geändert. Also er ist, er hat Kreide gefressen, aber sonst nichts. Und schon wird er von den Medien, also inklusive, also geh mal auf cnn.com gerade oder auf zur New York Times oder sowas, wo halt generell so ein sehr positives Bild gemalt ist. Und ich frage mich so...
Ich habe es von 538, ich habe den Artikel leider nur überflogen, aber da war eigentlich auch genau der Tenor, den du gerade anschlägst, im Sinne von, das ist jetzt irgendwie in gedämpften Ton vorgetragen, aber nach Radikalität hat sich hier gar nichts geändert.
Genau, aber ich habe meine Befürchtung ist ein bisschen, dass jetzt auch die liberalen Medien, weil die Leute haben keinen Bock mehr hier auf diese ganze Konfrontation die ganze Zeit. Das ist ja auch nachvollziehbar. Mhm. Und dass die Leute dann sagen, solange er sich wenigstens im Ton ein bisschen und die Presse nicht mehr die ganze Zeit angreift und so weiter und so fort, dann schiebt er halt Ausländer ab und dann macht er halt mehr Militärbudget und sowas alles und diese ganze Zeug. Also es ist ja wirklich ziemlicher Brutalo in fast allen Aspekten. Und jetzt hat er halt mal in einer Rede gesagt, dass er es prinzipiell geil findet, wenn Flüsse nicht total verdreckt werden, hat aber 3 Tage vorher ein Gesetz unterschrieben, beziehungsweise das Gesetz abgeschafft, was verhindern sollte, dass Flüsse verdreckt werden. Und das ist halt ich habe so ein bisschen die Angst davor, dass dieser Wunsch nach lasst uns doch mal nicht so viel. Erstens, es war gegen diesen radikalen Trump, war es halt unfassbar leicht, eigentlich einen Gegenprotest aufzubauen. Der hat sich ja quasi selbst organisiert. Ich meine, wenn du halt die ganze Zeit die Presse an, jemand von der New York Times in einem Interview gesagt, jedes Mal, wenn Trump auf die New York Times einbasht, kriegen wir neue Abonnenten rein, massenhaft. Und in dem Moment, in dem er diesen Ton abstellt, dass er sich dann einfach schwerer angreifbar macht und dadurch dann vielleicht der Protest gegen ihn in sich zusammenfällt. Das ist so ein bisschen, obwohl er sich an seiner Politik und...
Das ist mir alles zu früh und zu spekulativ.
Ja, vielleicht.
Man jetzt ich alles erzählt, nicht. Weil er jetzt einmal geschafft hat, eine Rede irgendwie nicht komplett ausfällig zu werden. Also,
naja, wie gesagt, da, also die
ich würde das nicht zu hoch hängen. Ich
kann
keine Interpretationen wagen jetzt.
Das, was ich heute von der nicht rechten Presse gelesen habe, war erstaunlich überschwänglich, muss man sagen. Also das war...
Ja, die Leute sind einfach, sie wollen unbedingt...
Also genau.
Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt willst du einfach auch irgendwie einen Hoffnungsschimmer sehen.
Natürlich.
Ja? Also das ist, glaube ich, auch normal, aber ich, wie gesagt, also ich würde da jetzt nicht so viel drauf geben.
Naja, werden wir sehen, ne?
Genau.
So, auf jeden Fall, jetzt weißt du, wie die Stimmung hier grob ist. Also es ist, ist absurd. Letztes Jahr um die Zeit, also ich meine, es ist eigentlich, das Wetter ist jetzt seit ein paar Tagen sehr schön und es ist so richtig frühlingshaft. Und
fängt jetzt auch an.
Und
hatten wir auch ein paar Sonnentage schon.
Jetzt. Und das ist alles nett und es geht uns persönlich geht es ja auch kein bisschen schlechter. Das ist ja, wenn man auf unser Leben guckt, das hat sich ja null geändert, seitdem Trump da ist und so weiter. Man stellt sich auch die Frage, bin ich da vielleicht überreagiere ich da, dass ich mir da so viele Sorgen mache? Ist das vielleicht am Ende alles gar nicht schlimm? Wir sind ja noch gar nicht auf in Zügen ins KZ, Menschenskinder, ist doch alles noch, also weil halt das Leben total geordnet, genauso geordnet weitergeht wie bisher und
es gibt ihm halt Zeit.
Genau.
Also deswegen meinte ich irgendwie, auch im Vorhinein immer zu sagen, so, ey, pass mal auf, das erste Jahr wird nicht viel passieren. Das ist, also ich meine, es ist erstmal viel passiert mit diesen Executive Orders, die aber ja irgendwie alle so im Wind geschossen waren, weil sie halt so schlecht und vorbereitet waren. Und jetzt sieht man ja eigentlich das volle Ausmaß der Inkompetenz, das sich dort gebildet hat. Ja, also wenn Trump sich jetzt plötzlich hinstellt ins TV und sagt, wer hätte gedacht, dass Gesundheitsreform so kompliziert ist, ja? Also,
Also nach diesem Satz, wer ihn danach noch nicht abgeschrieben hat, also wer danach nicht sagt, das ist ein kompletter Vollidiot, da weiß ich auch
ja.
nicht mehr weiter. Da weiß ich wirklich nicht mehr weiter.
Ja. Wer wusste das schon? Alle!
Jeder.
Außer dir! Außer dir!
Ja. Und
Jeder
jeder
wusste,
hat es ja
dass
auch
das
gesagt.
kompliziert
Jeder hat es
ist.
ja auch gesagt.
Genau. Und das ist. Ah, das ist so. Nee, aber ich meine, man sieht einfach ja, also die erste Woche Executive Orders, das war ein strategischer Versuch, der hat auch sozusagen gefruchtet im Sinne von, er hat Terror verbreitet, ja, er hat die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Aber im Endeffekt war das ein Bluff. Ja, es war halt, da steckte nichts dahinter, da steckte keine ausgefeilte Policy hinter, da steckte nichts, was irgendwie nachhaltig blieb, ja. Und jetzt muss er, und jetzt fängt er halt an, sich überhaupt erst mit den Schaltern und Hebeln der Administration vertraut zu machen. Und bei einer durchschnittlichen Regierung dauert das ein paar Monate. Und bei Trump wird das wahrscheinlich länger dauern. Also erstens, weil die Leute, die er dort versammelt hat, wirklich im Schnitt einfach wahnsinnig viel dümmer sind als normale Menschen. Und das Zweite ist, dass auch die Behörden selber sehr, sehr viel unwilliger sind, mit zu kooperieren. Da gibt es ja mittlerweile auch schon innerhalb der Behörden extreme, schon interne Aufrufe und Strategien, wie sie halt zum Beispiel Policies blockieren können. Und so eine Behörde kann eine ganze Menge tun, beziehungsweise nicht tun, um so eine Politik zu behindern, ne? Und das heißt also, ich glaube, dass wir überhaupt sozusagen eine effektive Policy-Umsetzung von Trump sehen, das wird wahrscheinlich erst in einem Jahr sein. Da bleibe ich dabei.
Also ich bin mal ja, also ich bin halt, ich habe, also meine Befürchtung ist halt so ein bisschen, dass wenn das schaffen sollte, und das scheint ja ein Ziel zu sein, sozusagen auf eine vertretbarere, also auf leisere Töne umzuschalten, dass es dann halt schwerer wird, gegen ihn den Widerstand so aufrechtzuerhalten. Da hat er halt vorher einfach unfassbar viel, also ich meine, so diese ganze Leaks-Story, die ja sofort geleakt ist. Ich weiß nicht, ob das alle
Das ist doch das Geilste, ja.
Mitarbeiter vom Weißen Haus ihre Telefone auf den Tisch legen mussten und erstmal hier Telefonkontrolle, wie.
Und schon Spicer sagt, und wenn das geleakt wird, dann gibt's aber richtig Ärger.
Moment,
Zack, es wurde geleakt.
richtig, richtig Ärger mit zwei Ausrufezeichen oder mit drei Ausrufezeichen? Cent.
Das ist echt super.
Das ist klar, das ist aber das, also das war halt auch so, das war halt, da brauchte man auch wirklich nur zugucken, wie, also es war ja wirklich wie bei einem Autofall zugucken, Autounfall. Und es wird sicherlich so weiter, also ich meine, ich weiß nicht, ob man hoffen sollte oder nicht hoffen sollte, dass es so weitergeht. Ich habe keine Ahnung, weil irgendwie muss dieses Land ja auch noch, selbst wenn es schlecht regiert wird, muss es ja noch irgendwie regiert werden. Aber das ist halt wirklich so ein und meine Angst ist, dass er jetzt einfach sozusagen, dass er, ja, hab ich ja gesagt, dass er schafft, sanftere Töne anzuschlagen und dass das total ausreicht, um den ganzen Rest zu legitimieren. Weil,
Also zu der Frage, ob man einen regieren muss. Ne? Es gibt, es gab verschiedene Beispiele in der Geschichte von verschiedenen Ländern, in denen so eine Regierungskrise dazu führte, dass es effektiv keine Regierung über sehr, sehr lange Zeit gab, teilweise Monate, teilweise sogar Jahre. Und nein, das
Belgien
ist
ist
nicht
quasi
schlimm.
regierungslos seit Jahren.
Genau. Ja. Und das ist nicht schlimm, insofern, dass es geht weiter, ja, also die Leute machen das schon, ja,
Ja.
die kriegen das schon hin, die organisieren sich, dass Dinge passieren. Was mir dann nur Sorgen macht, oder allgemein sowieso Sorgen macht, was passiert, wenn etwas passiert, also etwas passiert, was, und es passiert was. Und das ist irgendwie, wir reden halt eben nicht von
Micky,
Belgien, ne, sondern wir reden.
ich habe eine schlimme Befürchtung, ich kann dich schon wieder kaum verstehen.
Okay. Und wir reden nicht von Belgien, sondern wir reden von den USA. Und das heißt mit anderen Worten, alles, was passiert, passiert irgendwie, muss die USA darauf reagieren. Kannst du mich noch hören?
Ich kann nicht noch, ich kann nicht, jetzt kann ich dich gerade wieder hören, ja. Ich habe jetzt. Ja.
Okay, okay. Und alles, was in den was passiert, passiert den USA und die USA müssen darauf möglichst intelligent und besonnen reagieren.
Mhm.
Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine internationale Krise gibt und Donald Trump nicht das Falsche tut. Ja? Also es ist mir, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist einfach außerhalb meiner Vorstellungskraft. Weil es wird irgendwas passieren, weil irgendwas passiert ja immer.
Mhm.
Und dann hast du halt jemanden im Weißen Haus, dann hast du halt Trump im Weißen Haus.
Ich meine, wir können jetzt an seinem Budget, können wir sehen, wie er seine Prioritäten setzt, nämlich Außenpolitik wird massiv runtergefahren und dafür
30%, ne?
Und da,
30%
und da,
bei der Außenpolitik. Mehr,
30, ich glaube, waren 37%. Also
echt, ja?
Eher, okay. Näher dran an den 40. Also das ist des Budgets zusammenstreichen und das wird dann oben beim Militär draufgelegt, das sowieso schon unfassbar groß ist. Und das ist
ja,
das
aber das ist doch nur logisch. Das hat irgendjemand sogar gesagt, ne? Also was du wir beim was wir beim Außenministerium einsparen, hat im Vorhinein jemand gesagt, was wir beim Außenministerium einsparen, müssen wir hinterher in Munition wieder investieren.
Ja.
Und ich glaube, Trump hat das einfach sehr literally genommen.
Ja. Weniger reden, mehr schießen. Das ist seine Devise. Und es ist ja absolut, Diplomatie ist ja nur erfunden worden, weil sie im Vergleich zum Krieg führen so unfassbar billig war. Das ist ja dieser total lernunwillige Mensch ist ja wirklich, der muss ja alles selber lernen. Und ich glaube, er muss wirklich erstmal mit dem Krieg auf die Fresse fliegen, so richtig, dass er kapiert, dass dieses Diplomatie ja vielleicht doch nicht so total scheiße ist. Und das hat man an diesem, also dieser unfassbare Satz eben wer hätte gedacht, dass, niemand hätte gedacht, dass Krankenversicherung kompliziert ist.
Ja, niemand.
Niemand hätte das gedacht.
Irgendjemand.
Niemand hatte das auf dem Schirm, dass das kompliziert sein könnte. Niemand hatte gedacht, dass es besser ist, mit der Presse klarzukommen, als gegen die ganze Zeit die Presse fertig zu machen. Niemand hätte gedacht, dass es eine Scheißidee ist, 50% des Landes gegen sich aufzuwiegeln. Oder mehr als die Hälfte des Landes. Dass andere Präsidenten das nicht so radikal, nicht so gemacht haben wie er, liegt ja nicht daran, dass sie Luschen waren oder dass sie Idioten waren, sondern es war einfach daran, dass das wesentlich besser funktioniert. Wenn du halt die Presse ein bisschen einbeziehst und wenn du die Leute auf deiner Seite hast und wenn du Kompromisse machst, dann erreichst du mehr. Und das ist halt was er offensichtlich am Anfang dachten wir natürlich alle, okay, das ist jetzt sein Programm, er wird jetzt direkt Hitler. Nein, das war einfach wahrscheinlich pure Dummheit. Und ich gehe gegen jeden, der gegen mich ist. Und das wird er jetzt bei seiner Außenpolitik weiterziehen. Das ist halt dieses, wenn damit wir gewinnen können, müssen andere verlieren, denke. Das ist, was anderes kann er nicht.
Ja, aber das ist halt, man könnte jetzt denken, okay, gut, dann ist der jetzt einfach nur extrem einfältig und hat einfach keine Ahnung von der Welt und dann muss man es einem halt wie einem Fünfjährigen erklären und dann versteht er irgendwann, dass die Gesundheitsreform schwierig ist und dass Kriege schwierig sind und dass Medien...
Manchmal auch Leute sterben.
Ja, aber das Problem ist ja, dieser Typ ist ja nicht fünfjährig, sondern er ist über 60. Und er wird jetzt 70, glaube ich, ne?
Ja.
Und also das heißt mit anderen Worten, er hätte schon lernen müssen und ich glaube nicht, dass er irgendwie lernfähig ist. Er ist, glaube ich, der Inbegriff einer Lernunfähigkeit. Er ist einfach ignorant. Er will nicht lernen. Er interessiert sich nicht für Wissen.
Ich glaube, das ist was wir. Ich habe in letzter Zeit relativ viel gelesen. Ich habe ja auch mit meinem habe ja probiert auf Twitter, kann ich ja mal weitererzählen. Das Experiment ist komplett gescheitert. Ich habe ja hier mal per DM mit einem sehr sehr konservativen, ist glaube ich der falsche Ausdruck, damit beleidigt man Konservative, also mit einem Trump-Anhänger probiert zu diskutieren. Und meine Prämisse war halt, ich bin da reingegangen, ich habe gesagt, guck mal hier, ich finde, wir sollten miteinander reden, wir müssen voneinander lernen, ich will von dir lernen, du willst von mir lernen und wir müssen. Meine Idee ist, dass wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und darum lass uns doch einfach voneinander lernen. Und dann hat er gesagt, ja, können wir probieren. Und dann habe ich halt irgendwie eine Frage gestellt und er hat mich, hat sie nicht beantwortet, sondern mich stattdessen beleidigt. Und dann habe ich die nächste Frage gestellt und er hat mich wieder beleidigt. Und er hat die ganze Zeit über keine Frage gestellt. Er hat mir immer nur erklärt, wer ich bin. Er hat nie gefragt, was machst du denn eigentlich? Wer bist du? Woher kommst du? Irgendwelche Dinge abgefragt. Sondern er hat mir immer...
ein Liptard.
Ich bin ein Lip... Ja, also Liptard und ich bin faul und ich arbeite nicht und ich will dieses Land zerstören und sowas. Und also das hat er natürlich nur allgemein über Liberals gesagt, aber ich war da natürlich immer drin. Und dann hat er gesagt, hab ich zurückgefragt, aber wenn ich nicht arbeite, wovon glaubst du denn, lebe ich denn? Womit bezahle ich denn meine Miete hier? Und
mit Kinderblut.
Dann kam dann einfach mal nichts, weil er irgendwie schon wahrscheinlich so ahnte, dass das alles keinen Sinn macht, was er da schreibt. Und das war halt null Interesse, wirklich null Interesse. Also er hat quasi sein komplettes Weltbild und ich glaube, wir leben in einem Zeitalter der Ignoranz. Das ist so ein bisschen so immer stärker mein Gefühl, dass wir die Aufklärung, wir wollen nach Wissen streben, dass es da halt immer Leute gibt, die dieses Gefühl nicht haben und die dann immer dastehen und sagen, die anderen wissen immer was, ich weiß nie was. Und die dann halt irgendwann mal einfach beschlossen haben, so wie halt irgendwie ein Fünfjähriger, der beim Schachspiel nicht gewinnen kann, aber weiß, dass er dann halt das Schachspiel vom Tisch werfen kann. Und ich glaube, das ist jetzt gerade das, was an der Macht ist. Das ist dieses, ich habe neulich ist mir mal bewusst geworden, du brauchst ja, wenn du in einem Land 50% der Stimmen haben willst, also wenn du durchschnittlich begabt bist, dann heißt das, dass 50% der Bevölkerung eines Landes dümmer sind als du. Per Definition.
Ja, heißt es nicht.
Doch, nee, Durchschnitt ist nicht ganz. Durchschnitt ist Durchschnitt. Das ist doch. Das ist
der Durchschnitt ist Durchschnitt, aber wie der Durchschnitt dann wiederum verteilt ist,
das ist bei solchen Sachen ist das immer ziemlich
unterschiedlich.
Bei Intelligenz ist es eine ziemlich klare gaussche Glocke. Das ist relativ, also da, wo der Durchschnitt ist, ist auch das Median ziemlich exakt. Also sicherlich nicht perfekt, aber wenn du durchschnittlich begabt bist, ist 50% der Bevölkerung ist dümmer als du. Das heißt, es ist problemlos möglich und ich glaube, bei Trump ist das einfach der Fall, dass ihn die dümmeren 50% gewählt haben und dann stehen halt 50% des Landes doof da, die halt die ganze Zeit sich denken, oh mein Gott, was für ein Idiot. Und die dümmeren 50% denken sich nicht etwa, oh mein Gott, ist der schlau, weil irgendwie haben sie schon die Ahnung, dass der nicht sonderlich schlau ist, sondern haha, guck mal, er ist so dumm und jetzt müssen die ganzen Schlauen ihn trotzdem ertragen. Und ein ziemlicher Rant und ungebased und alles, aber ich weiß,
was du meinst. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe auf Kontrollverlust jetzt eine Reihe, also ich schreibe gerade ein Essay, einen sehr langen Essay, den ich in mehreren Teilen veröffentliche.
Ich wollte hier die ersten beiden Teile bis heute gelesen haben, eigentlich habe ich aber nicht.
Sorry. Tja. Also, und da soll es ungefähr auch um eine Theorie, genau um diese Fragestellungen gehen. Mhm. Ich habe jetzt eben zwei Teile schon veröffentlicht, es werden wahrscheinlich fast 8 oder so. Also ich habe jedenfalls einige in Planung.
Kannst du auch mal langsam anfangen zu lesen. Ne?
Im ersten, genau, es wird jede Woche Montag.
Ui, 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 ui.
Im ersten Teil habe ich versucht, erstmal überhaupt, also der Titel ist, sage ich erstmal einen Titel, das Regime der demokratischen Wahrheit.
Mhm.
Und im ersten Teil versuche ich überhaupt erstmal zu klären, was das Problem ist und was sich sozusagen an Trump beobachten lässt. Und da gehe ich dann halt sozusagen, versuche ich so eine Typologie der politischen Lüge zu machen. Ne? Mhm. Also ich gehe aus von Comical Ali in der während des Irakkriegs, der ganz offensichtliche Tatsachen geleugnet hat, ja, und irgendwie völlig absurde Statements im TV gegeben hat, die halt so absurd waren und weil für jeden Quatsch, für jeden Beobachter halt sich keinen Sinn ergab, dass man ihn ja eben dann Comical Ali nannte irgendwann, ne? Dann komme ich aber darauf, dass natürlich dieser Krieg an sich, ja, der war ja selber komplett erlogen. Also der war gefußt auf einer kompletten Lüge der Bush-Regierung. Ja. Aber diese beiden Arten zu lügen kann man durchaus, muss man durchaus total trennen, weil man eigentlich könnte man sagen, ja, aber der Bush ist doch genau der gleiche Lügner, ja. Aber Bushs Art zu lügen ist eigentlich eher so die Standardlüge. Das ist so die, ich nenne sie die politische Lüge. Also das heißt einfach, du sagst die Unwahrheit dort, wo man die Wahrheit nicht wirklich sehen kann. Also du und ich, ne, also mir war jedenfalls völlig klar, als Bush als Bush erzählte, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat, war mir klar, das ist gelogen. Ja, also ich wusste, das ist gelogen. Aber ich wusste es nicht wirklich, ich konnte es nicht beweisen. Es gab keine Möglichkeit, es zu beweisen. Es gab die Atomkommission, da hatte da sogar ihre Leute unterwegs, die konnten auch nur beweisen, dass es jedenfalls in diesem Hangar keine Atomwaffen gibt. Ja? Ja. Das heißt also mit anderen Worten, die Wahrheit war fraglich. Ja? Mhm. Und in dieser Lücke lebt die politische Lüge normalerweise. Ja? Die politische Lüge setzt sich dorthin, wo es schwierig oder vielleicht unmöglich ist, eine Wahrheit wirklich zu verifizieren. Ja, das ist dort, wo man lügt, und dort kann man dann auch nicht erwischt werden oder nicht so leicht erwischt werden beim Lügen. Und wenn man erwischt wird, dann muss man halt sagen, ja, ich muss Konsequenzen ziehen, ich trete zurück.
Dann kann man ja auch sagen, es war ja nicht offensichtlich, es war ja nicht klar, ob das gelogen ist. Das war halt eine Interpretation, und wir haben halt
Da kann man sich dann auch noch rausreden, genau, und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt heißt es eigentlich sozusagen, dort, wo die Wahrheit dann plötzlich ans Licht kommt, muss die politische Lüge zurücktreten. Mhm. Da muss sie der Wahrheit und so weiter und so fort. Das Interessante an dem Comical Ali, aber auch an Sean Spicer und an Donald Trump ist, dass sie neben die offensichtliche Wahrheit, die schon draußen ist, die schon da ist, die schon in Form von Fotos, von Videos und so weiter und so fort für alle einsehbar existiert, dass sie neben diese Wahrheit ihre Wahrheit daneben stellen und sagen, die andere, die beweisbare Wahrheit, das ist Fake News. Mhm. Das heißt also, das ist diese Dreistigkeit, halt nicht die Lücke in der Wahrheit, also nicht die Lücke in der Wahrheit zu suchen, um ihre Lüge dort zu platzieren, sondern ganz dreist so zu tun, als wäre die Wahrheit gar nicht im Raum, ja, und sich einfach daneben zu setzen und kackdreist zu behaupten, ich bin die Wahrheit.
Ich würde so sagen, die eine Seite ist wenigstens ist da der Common Sense sozusagen, dass es ganz gut ist, dass Lügen irgendwie doof sind und Wahrheit gut ist, und dass wenn man beim Lügen ertappt wird, dass man sich dann wenigstens zu schämen hat. Wohingegen bei Sean Spicer da ist Wahrheit nur ein unbequemer Faktor, der im Weg steht und der im Zweifelsfall zu ignorieren ist.
Genau, also das heißt, die normale politische Lüge schätzt die Wahrheit, sie worshipped die Wahrheit, ja, indem sie die Norm, dass man nicht lügen darf, in dem Lügen noch mittransportiert, indem sie sozusagen sich nur dort traut zu lügen, wo die Wahrheit schwierig zu erfassen ist und eben auch den Platz macht, wenn die Wahrheit da ist. Und das heißt mit anderen Worten, was Sean Spicer und Trump macht, ist halt tatsächlich die Norm an sich anzugreifen. Mhm. Das heißt also, Wahrheit bedeutet nichts mehr, ja. Und das ist halt viel, viel gefährlicher. Und jetzt ist es aber so, dass es natürlich auch nichts Neues. Ja, das kennen wir bereits vor allem zum Beispiel aus der Sowjetunion, das kennen wir von Putin, das kennen wir von einem bestimmten diktatorischen Regime. Mhm. Ja, die können sich hinstellen und sagen, die können sich neben ein leeres Regal in den Supermarkt stellen und sagen, das Regal ist doch voll. Mhm. Ja, was wollt ihr denn? Ja, das können die machen. Warum können die das machen? Weil sie eine Kontrolle über die Leute haben, weil sie Macht haben, sie können Leute, die ihnen widersprechen, ins Gefängnis werfen. Sie haben meistens die Medien bereits gleichgeschaltet. Sie haben Sanktionsmechanismen am Start. Und im Endeffekt ist die Leute, die das sozusagen nachplappern, oder die Leute, die sich da nicht trauen, den Mund aufzumachen, in dem Moment ist das sogar eine Machtdemonstration. Das ist ein Unterwerfungsprozess, wenn die Leute sozusagen sich unter diese Wahrheit machen. Und jetzt haben wir sozusagen diese Situation, aber in einem demokratischen Land. Also wir haben immer noch in den USA, ist immer noch Demokratie, es gibt immer noch eine freie Presse, eine freie Presse, die kaum freier sein könnte. Und trotzdem kann sich Trump hinstellen, ja, und sozusagen etwas tun, was eigentlich sonst nur Diktaturen tun können, ja. Und es funktioniert. Leidlich, aber es funktioniert. Und das ist das große Rätsel der demokratischen Wahrheit, so nenne ich das. Ja, das ist die demokratische Wahrheit, während sozusagen diktatorische Wahrheit ist dann, wenn du halt die Macht hast, das durchzusetzen. Und das ist das Neue. Also du hast halt plötzlich eine demokratische Regierung in einem demokratischen System, die halt diese Art von unsanktionierter Lüge aufrechterhalten kann. Und das ist das große Rätsel und das versuche ich sozusagen in diesem Essay jetzt zu verstehen. Und im zweiten Teil habe ich mich jetzt damit mit den medialen Voraussetzungen begeben und habe halt also erstmal habe ich festgestellt, dass tatsächlich die Argumentationsfigur zum Beispiel, ne, also Trump wird gefragt, ob er jetzt, nachdem er jetzt gewählt ist, jetzt wie versprochen seine Steuererklärung jetzt auch endlich mal veröffentlichen wird. Und Trumps Argumentation ist zu sagen, nö, werde ich nicht machen, muss ich ja auch gar nicht, weil das interessiert ja auch niemanden. Ich bin ja schließlich gewählt. Und für die Steuererklärung interessiert sich nur die Medien. Ja? So, das ist die so. Und das heißt mit anderen Worten, für ihn ist nicht nur er selbst und seine Politik ins Amt Weiße Haus gewählt worden, sondern auch seine eigene Wahrheit. Ja, und seine eigene Form von Wahrheit. Und jetzt, oder zum Beispiel, wo er von Fox News gefragt wurde, von Bill O'Reilly wurde er gefragt, sagen Sie mal, Herr Trump, Sie halten noch an diesem Wahlbetrugsding fest, obwohl Sie gar keine Hinweise darauf haben und gar keine, es gibt, haben gar keine Beweise dafür in den Hand. Warum halten Sie an dieser Idee fest, dass es einen Wahlbetrug gab, ja? Und er sagt, und Trumps Hauptargument war, viele Leute denken so.
Ja.
Viele Leute denken so. Und das ist ganz oft so. Also bei Trump ist es immer die Argumentation, viele Leute denken. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben eine Verschiebung, tatsächlich, deswegen nenne ich es auch demokratische Wahrheit, eine Verschiebung von einer, die Wahrheit, die sich durch sozusagen ein System von, keine Ahnung, Journalisten, Experten, Wissenschaft, Fakten, Methoden und so weiter und so fort, ja, aus diesem ganzen normalen System, aus dem wir Wahrheit generieren, ja, entfernt es sich und wird zu etwas, was demokratisch wird. Also im Sinne von, wenn nur genug Leute das sagen, dann stimmt das auch.
Ja? Na, das ist ja,
wenn
das
Leute mich wählen, dann ist meine Wahrheit die richtige. Wenn
genau.
Die Leute Also
das aber das ist ja eine also Tendenz, die hat man sowieso immer. Also das ist ja, das gibt's ja schon lange, das gibt's ja auch beim Klimawandel, gab's das ja jahrelang, das hier gerade in den USA wurden ja immer, ja, wir haben auf der einen Seite haben wir die Meinung, auf der anderen Seite haben wir die Meinung, wir können es halt nicht wissen. Obwohl es sehr klar war, dass nur ein sehr, sehr kleiner Teil von ernstzunehmenden Leuten der Meinung war, dass der Klimawandel nicht echt ist und ein noch kleinerer Teil davon nicht einfach in den Taschen von irgendwelchen Interessenträgern stand.
Ein kleinerer Teil der Experten, vorsichtig.
Ja, ja, ein kleinerer Teil der Experten.
Also, Weil in der Bevölkerung war der Klimawandel immer schon auch zu größeren Teilen strittig.
Vielleicht war er nicht immer strittig. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, dass er jetzt strittig ist. Das ist ja auch, ist ja im Endeffekt gar nicht so. Und dass so dass so dieses Meinungsfreiheit immer damit missverstanden wird, dass sozusagen, wenn man nur genug meint, dann wird das schon zur Wahrheit werden. Und das ist ja was das trägt Trump jetzt gerade zu seiner Perfektion. Das ist wahrscheinlich das, was einen Populisten ausmacht, dass er halt, dass er sozusagen und natürlich auch immer seine Interpretation dessen, was doch alle, welcher Meinung doch alle sind. Also selbst wenn es nur ein Bruchteil der Menschen ist, dass die der Meinung sind, dass oder die glauben, dass die Wahlen gefälscht waren im massiven gegen Trump. Was natürlich sowieso, das ist mir neulich mal aufgefallen, das ist ja da steckt ja die Logik hinter, dass illegale Immigranten niemals für Trump wählen würden. Und das ist ja schon mal ein spannendes Selbstbild, was er da hat. Und seine Wähler, weil seine Wähler sagen das ja auch, nee, die illegalen Immigranten, die da illegal durch die Gegend gekarrt worden sind und sowas, natürlich, die würden alle 100% nur für warum eigentlich? Warum hassen denn illegale Immigranten, wenn er doch gar nichts gegen illegale Immigranten hat, warum hassen illegale Immigranten ihn dann so, dass nicht mal einer von ihnen auf die Idee kommen würde, Trump zu wählen? Aber egal. Aber ich glaube, mit Logik hat das einfach. Nein, das ist halt so diese Bockigkeitslogik, weißt du? So dieses, ich weiß, dass es anders ist, aber ich drehe jetzt mal, ich probiere jetzt mal nach, ich ignoriere das jetzt einfach, weil ich kann. Und ich tue so, als würde das nicht existieren. Und das ist halt was, das ist, ja, wie der Schulhof-Bully, der halt irgendwie dein Portemonnaie klaut und sagt, nein, ich hab, also das in der Hand vor dir hält und sagt, nein, ich hab dein Portemonnaie nicht, nein, ich hab dein Portemonnaie nicht. Ich hab's doch gar nicht. Ist das, ja. Nimm's dir doch. Nimm's die andere Hand. Aber ich hab's doch gar nicht in der linken Hand. Ich hab's doch gar nicht. Ich hab's in der rechten Hand und so. Das ist einfach so dieses jemand, der mit Logik keine Chance hätte, greift halt auf andere Mittel zurück. Fertig.
Ja, klar, aber was mich, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Verhaltensweise an sich jetzt komplett neu ist. Ich würde sagen, es ist neu, dass das in einem demokratischen System so gut funktioniert oder beziehungsweise zugelassen wird.
Ist das Ausmaß des Ganzen ist beeindruckend.
Ja, und da versuche ich eben die Ursachen zu finden. Und eine Sache, die ich dann zum Beispiel jetzt angefangen habe, darüber zu schreiben, ist halt tatsächlich das, was wir sozusagen in diesem ganzen Internetdiskurs, den wir früher geführt haben, ne, haben wir immer viel von der Demokratisierung der Öffentlichkeit geredet, Demokratisierung der Medien, ja. Irgendwie jeder hat jetzt Zugang zu den Medien und so weiter und so fort. Und das ist etwas, ein Topos, den ich halt immer gefeiert habe und den ich immer gut fand. Und der uns ja auch erlaubt, diesen schönen Podcast zu machen und so weiter und so fort. Und aber dass der halt auch seine Schattenseiten haben kann, dass diese Demokratisierung der Öffentlichkeit vielleicht dann auch sozusagen zu dieser Demokratisierung der Wahrheit hat führen können und ob es dort einen Link gibt. Also das ist das, was ich da untersuche. Ja. Und in dem zweiten Text. Und der Witz ist, dass ich glaube, dass es neben diesen, also die Idee war ja immer zu sagen, okay, wir haben halt Medien, ja, die hatten sozusagen die Öffentlichkeit monopolisiert und jetzt kommen plötzlich ganz viele neue Medien und diese neuen Medien haben einerseits auch eine Öffentlichkeit, aber diese neue Öffentlichkeit nutzen sie auch zum Beispiel, um die klassischen Medien zu kontrollieren, ne? Also so diese Watchblock-Geschichte, so Bildblock und so weiter und so fort. Und damit führt das natürlich alles zu noch mehr Wahrheit, also zu noch einer wahreren Wahrheit. Wir haben Institutionen, die Wahrheit produzieren, die Medien, ja. Und dann haben wir plötzlich Institutionen, die Medien kontrollieren und dann vielleicht noch mal noch eine Kontrollschicht, die Kontrollschicht und so weiter und so fort. Also das heißt so, ein mehr Öffentlichkeit oder eine vielfältigere Öffentlichkeit war für uns automatisch mehr Wahrheit. Mhm. Ja? Also mehr an Wahrheit, weil mehr Leute plötzlich partizipieren konnten an der Wahrheitsfindung. Ja. Aber dass halt tatsächlich etwas ganz anderes passiert ist. Und ich deswegen...
Ist es auch passiert, halt, es sind auch was ganz anderes.
Ist auch passiert, genau. Dass nebenher aber noch was ganz anderes passiert ist, haben wir nicht gesehen oder wollten wir zuerst vielleicht gar nicht sehen. Und das nenne ich, ich nenne deswegen auch die Demokratisierung der Öffentlichkeit, benenne ich um. Und zwar, indem ich sage, es ist nicht eine Demokratisierung der Öffentlichkeit, sondern es ist eine Deregulierung des Wahrheitsmarktes. Ja, also ja. Das heißt, wir hatten halt vorher einen sehr, sehr strikten, kontrollierten, engen Markt der Wahrheitsproduktion. Ja? Und auf einmal sozusagen wurden die Zugangshürden zu diesem Markt radikal gesenkt. Und das ist im Endeffekt, im Effekt ist das dasselbe, wie du es in jedem Markt für in der Deregulation siehst. Ne? Also das passiert, was passiert? Also die angestammten Player geraten unter Druck. Das ist die eine Sache. Ja, das ist passiert, definitiv. Also die Medienhäuser mussten alle massiv einsparen. Es gab eine große Marktbereinigung. Die mussten sich alle transformieren, sie mussten alle Kosten sparen, sie sind immer noch nicht durch, aber es hat sich
jetzt. Und sie mussten ihr Geschäftsmodell massiv ändern.
Genau, also massiv Veränderung, ja, bei den Playern. Das zweite, was passiert, bei jeder Marktregulierung, es gibt neue Player, also es gibt neue Leute, also die Medien produzieren, also solche Leute wie wir, aber natürlich auch. Und das hat ja irgendwie auch damals der Chris Anderson so schön gesagt mit dem Longtail, ja, dass halt plötzlich für jedes Spezial-Nischen-Weltbild plötzlich ein Medium existiert. Und das natürlich aber auch diese ganzen Verschwörungstheorien und diese ganzen Loonies auch irgendwie enabled hat, halt ihre, also ich meine, dass wir nochmal eine Renaissance der Idee einer flachen Erde erleben werden, das hätte ich nie gedacht, ja. Nie hätte ich das gedacht. Ja. Und also es gibt, also das heißt mit anderen Worten, weil du keine Kosten hast, um ein um sozusagen einen Markt zu bespielen, egal wie klein die Nische ist, ja. Deswegen lohnt es sich, jede Nische zu bespielen. Ja, das ist die Idee vom Longtail.
Ja.
Und indem du sozusagen einer bestimmten Weltauffassung ein Medium gibst, einen Echoraum gibst, kann das natürlich dann sich auch entsprechend entwickeln. So, das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist, es gibt dann Bad Actors. Bad Actors sind Leute, die die Marktmechanismen dann ausnutzen, um auf diese Marktmechanismen optimierte Produkte machen. Also zum Beispiel Finanzmarkt haben wir das gesehen durch diese Credit Default Swaps, ne? Also die halt, indem man dann halt einfach sozusagen nach außen hin attraktive Angebote machen konnte, indem man sehr gut, sag ich mal, Risiken verstecken konnte. Ja? Und das sind halt sozusagen Items oder Leute, die halt die Marktmechanismen so gut verstanden haben, dass sie Produkte bauen, die auf die Mechanismen ausgelegt sind. Ja? Und das ist das, was wir Fake News nennen heutzutage. Mhm. Fake News sind auf virale Verbreitung optimierte, also das heißt auf psychologische Mechanismen optimierte, ausgedachte Nachrichten, die nichts zum Ziel haben, irgendjemanden zu informieren oder so etwas, sondern tatsächlich nur das Ziel haben, Reichweite zu generieren. Mhm. Zu welchem Zweck auch immer, also zu manipulativen Zwecken oder teilweise halt auch einfach zum Geld verdienen. Mhm. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, das sind sozusagen diese drei Sachen sind passiert. Also das ist und das Interessante ist also, dass halt irgendwie diese Ideen, ne, zur Demokratisierung der Öffentlichkeit waren marxistische Ideen. Ne? Das war ja irgendwie Bertolt Brecht und Hans Magnus Enzensbergers, die halt mit ihren marxistischen Theorien der Medien irgendwie klar zeigen wollten, wie toll man Medien, so die wollten Medienkommunismus einführen. Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich noch.
Und dieser Medienmechanismus hat jetzt aber tatsächlich zu das Gegenteil, also zu Milton Friedman statt Marx geführt, ja, also zur kompletten Deregulierung des Wahrheitsmarktes.
Ja, das ist also ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Begriff Wahrheitsmarkt, weil es halt die Wahrheit zu verbreiten war schon immer ein schlechtes Geschäftsmodell, glaube ich. Also es ist das hat sich nicht geändert und natürlich haben die Medien sich immer darauf berufen, dass sozusagen, das war ihre Existenzberechtigung, die Wahrheit zu verbreiten, aber natürlich war es in erster Linie, die Leute zu unterhalten. Sie wollten ein Produkt verkaufen, das Produkt müsste möglichst attraktiv sein und viele der Kunden haben halt Wert darauf gelegt, dass dieses Produkt halt ihnen Informationen vermittelt, die der Wahrheit entsprechen. Und jetzt, was du eben gerade sagtest, mit diesen Bad Actors, die da plötzlich reinkommen, das ist ja nichts weiter, als dass sie dieses Wissen, was sie haben, also nämlich dieses, dass ob das wahr ist oder falsch, interessiert im Zweifelsfall keinen, sondern es geht darum, dass es sich möglichst schnell verbreitet, dass sie das halt massiv ausnutzen und halt ein Produkt entwickeln, was halt darauf ausgelegt ist, die maximale Wut hervorzurufen und maximale Aufregung hervorzurufen. Und das ist, habe ich gerade auf Facebook einen Artikel geshared. BuzzFeed ist nämlich ausgerechnet BuzzFeed, das ist ja eigentlich auch lustig, weil die mittlerweile ja fast so als seriöse Quelle gelten und vor 3-4 Jahren noch als totale Uiuiui, das fasst man ja nicht mal mit dem Finger an.
Und ja, die waren ja auch so optimiert auf Verbreitung.
Sind sie, glaube ich, nach wie vor.
Ja, klar. Also sie haben aber jetzt selten in Fake News investiert.
Ja, sie haben halt diese Spaßsachen, glaube ich, machen sie nach wie vor sehr, sehr viel. Und das ist wahrscheinlich ihr Brot- und Butter-Ding, aber offensichtlich leisten sie sich den Luxus eines mehr oder weniger hier gut funktionierenden Wahrheitsapparats noch. Das ist natürlich pure Dummheit, dass sie das machen, weil jeder andere würde sagen, ach, das Geld stecke ich mir doch ein und mache das andere nicht mehr. Und was die halt gefunden haben, ist halt, dass sowohl auf einer sehr liberalen als auch auf einer sehr konservativen Facebook-Page sehr, sehr ähnlich, sind zwei Artikel erschienen, die sich extrem ähnlich waren. Also die offensichtlich derselbe Artikel waren, nur halt in einzelnen Passagen geändert.
Ah, und das ist dasselbe, ne? Derselbe Investor, genau.
Und das ist dieselbe Firma, die halt sowohl outrageous liberal als auch outrageous conservative News produziert, die halt, und das ist ganz klar, das ist einfach, das ist ein reines Geschäftsmodell für die, das geht halt nur um Klicks, das geht halt egal wie, und Und das hat nichts damit zu tun, dass da irgendjemand, denen ist scheißegal, welche politische Richtung sie gerade belügen. Sie belügen im Zweifelsfall alle, weil das mehr Geld bringt. Und
ja, klar.
Und das ist sowas, was wir natürlich irgendwie wie verhindert man das? Wie bremst man das aus? Wie kommt man weg davon?
Und du arbeitest bei der Firma, die das lösen soll. Erzähl du es mir.
Ja, ich steck da nicht drin, leider. Ich mach mir halt persönlich so einen Kopf darum, was man da vielleicht machen könnte. Ich bin nicht. Ist nicht meine Abteilung, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöde gesagt, aber ich habe vielleicht sollte ich mich da.
Ist aber auch einfach nicht deine Abteilung.
Ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht trotzdem mit beschäftigen könnte.
Also wir haben hier in Deutschland tatsächlich eine ziemlich rege Debatte um, jetzt habe ich mal Facebooks Vorschlag. Also ich fasse den mal zusammen, vielleicht kannst du das besser, aber ich probiere es mal. Also Facebook hat jetzt vorgeschlagen oder beziehungsweise implementiert das jetzt oder hat schon implementiert, dass sie einerseits einen Button einführen will, mit dem man Fake News erstmal melden kann oder seinen Verdacht auf Fake News melden kann. Dann wollen sie zusammen arbeiten mit externen Dienstleistern, also mit nicht Dienstleistern, sondern mit externen Redaktionen, die Fact-Checking betreiben, die halt tatsächlich dann gemeldete Artikel auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen und entsprechende redaktionelle Gegeninhalte erstellen, in denen sie zeigen, oh Moment, das stimmt hier gar nicht, das könnten wir nicht verifizieren. Und dass, wenn man dann diesen Artikel sozusagen in die eigene Timeline geshared bekommt, man einen Warnhinweis bekommt, Vorsicht, dieser Artikel steht im Verdacht, Fake News zu sein. Hier geht es zum Link eines Fact-Checkings sozusagen. Ja. In Deutschland hat man hier das Kollektiv da irgendwie aktiviert, was ich eine gute Wahl finde. Es gab jetzt irgendwie die Gerüchte oder irgendwie, dass Focus Online sich dafür überworben hat. Was halt ungefähr so das, was sehr viel Gelächter, sag ich mal, hervorgerufen hat in Deutschland. Es gibt dann Diskussionen darüber, also erstens, ob das das Richtige ist, ob das wirkungsvoll ist oder ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Es gibt eine zweite Diskussion darüber, ob das nicht total scheiße ist, dass Facebook Korrektiv nicht bezahlt, also dass sie diese externen Leute nicht bezahlt, die sollen das gefälligst selber tun oder die sollen denen Geld geben oder wie auch immer. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht, weil ich kann da Facebook sehr gut verstehen, weil du willst als Facebook eine unabhängige Instanz haben, die das für dich entscheidet, also die halt, also du hast halt das Grundproblem ist eigentlich, dass Facebook plötzlich in der Position ist oder sein müsste, zu entscheiden, was Fake News sind und was nicht Facebook News. Facebook ist damit sehr, sehr uncomfortable und ich glaube, alle anderen wären damit auch sehr uncomfortabel. Ja, also ich glaube, niemand fände das, glaube ich, gut, wenn Facebook jetzt irgendwie in der Position wäre, zu bestimmen, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. So, und da macht Facebook etwas, was ich zum Beispiel in meinem Talk auf der Republika auch vorgeschlagen habe. Da habe ich ja über Netzinnenpolitik geredet und da ging es auch um solche Fragen. Und zwar halt eben eine Form von Gewaltenteilung einzuführen. Und externe Leute oder externe Institutionen einzubinden, die eine gewisse Reputation mitbringen, ist eine Form von Gewaltenteilung in der Hinsicht. Und das ist das, was Facebook versucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt erfolgreich sein wird oder nicht. Das muss man sehen in der Praxis. Aber ich finde den Vorschlag erstmal nicht schlecht. Mir fällt jetzt persönlich erstmal jedenfalls kein besserer ein.
Also ich bin da der Meinung, muss ich sagen, also jeder, der schon mal probiert hat, jemanden, der Fake News verbreitet hat, darauf hinzuweisen, dass das jetzt aber Fake News waren und dann auch mit guten Gründen dagegen angekommen ist, hat eine grobe Idee davon, wie erfolgsversprechend das Ganze ist. Ich glaube nämlich null. Also wenn irgendwie Facebook über irgendwas drüber schreibt, Achtung, das ist eine unseriöse Quelle. Ich glaube, das wird für viele dann eher ein Qualitätsmerkmal sein, als nicht. Ich glaube, die Leute werden dann einfach sagen, ah, Facebook ist ja nur Teil des ganzen Systems, bla bla bla. Also wenn die irgendwo Fake News drüber schreiben, dann ist das ja erst recht die Wahrheit. Und ich glaube, dass sowas da nicht sonderlich viel bringt. Ich glaube, dass man die...
Das ist auch meine Befürchtung, ja.
Dass man, ich glaube, es klingt jetzt vielleicht furchtbar technokratisch, aber ich glaube da, dass man das probieren sollte, algorithmisch zu lösen. Dass man, also im Augenblick ist es halt ein lukratives Geschäftsmodell, ein sehr lukratives Geschäftsmodell, möglichst einseitige Nachrichten zu produzieren, auf Teufel komm raus.
Mhm.
Und du könntest die Spielregeln innerhalb dieses ganzen Systems versuchen so zu ändern, dass das kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr ist, sondern dass
Google hat da ja zum Beispiel auch schon angefangen und hat halt solche, sag ich mal, klaren Fake News Anbieter hat es ausgelistet, ne?
Ja.
Aber
das skaliert doch nicht. Das skaliert doch nicht. Also das ist doch wirklich, das ist doch, also ich finde ja zum Beispiel, dass man, was man machen könnte, also ob das, was
Mark Zuckerberg in seinem offenen Brief auch vorgeschlagen hat, als algorithmische Lösung, dass sie halt gucken, sie können relativ gut sehen, ob jemand einen Artikel gelesen hat, ja.
Mhm.
Und diese Fake News Geschichten zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie halt tatsächlich komplett ungelesen weitergeshared
mhm.
werden. Da geht es wirklich nur um die Headline, ja.
Mhm.
Und dass man sozusagen im Algorithmus sozusagen einen Dämpfer einbaut bei Artikeln, bei denen man feststellt, die werden gar nicht gelesen, sondern nur geshared, ohne
mhm.
gelesen zu werden, wäre da zum Beispiel auch so eine algorithmische Lösung schon mal.
Genau, sowas könnte man machen. Was ich zum Beispiel auch finde, dass man könnte ja durchaus also ich kenne den Algorithmus nicht und ich wette, er steht auch nicht fest und so weiter und so fort und ich habe mir nie angeguckt, aber es gibt halt, was taucht in deiner Timeline auf, was taucht nicht in deiner Timeline auf. Und da könnte man ja auch sowas machen, zum Beispiel, dass halt so ein Artikel, dass der halt testweise auch mal ein paar, also du hast ja eine grobe Ahnung, zu welchem Teil des politischen Spektrums irgendjemand gehört, und dann kannst du dem ja diesen Artikel ja mal jemand von der Gegenseite zeigen. Und dass, wenn du halt so massive Antireaktionen hast von der anderen Seite, dass du dir dann erstmal denkst, na, vielleicht ist das nicht. Also dass man Incentive schafft, mehr Nachrichten, die auch so einen Common-Faktor haben, zu produzieren. Das ist natürlich auch wieder dann eine andere Gefahr. Aber ich habe zum Beispiel auch was ich gedacht hatte, was man mal machen sollte, man sollte Empathie messen. Wie viel Empathie haben Leute für Leute, die anders sind als sie? Das kann man ja wahrscheinlich messen. Also, oder könnte man sich zumindest Metriken ausdenken, die das irgendwie widerspiegeln. Und dann könnte man probieren, was könnte man denn machen, um diese Empathie zu steigern für diese andere Menschengruppe oder für diese andere und könnte dann am Ende des Jahres gucken, ah, guck mal, diese Person, die hatten die auf der Empathieskala einen Wert von 2,3 im Durchschnitt und jetzt haben sie...
Das ist so mega manipulativ.
Und jetzt haben sie einen
Durchschnitt. Das ist echt total. Also,
Das ist nichts, um das jetzt mal klarzustellen. Ich habe das, glaube ich, mit niemandem auch von Facebook auch nur besprochen.
Nein,
das
ist klar.
Das ist ganz
nein.
persönlich mein so, was habe ich mir gedacht, wie man das machen könnte. Genau. Ja, natürlich, also.
Egal, was Facebook unternehmen wird.
Ja.
Egal, völlig egal. Und ob es erfolgreich ist oder nicht oder wie auch immer gegen Fake News und solche Geschichten und auch Hate Speech, ne? Facebook wird einen mega Shitstorm von rechts abkriegen. Wenn sie es auch nur versuchen.
Links auch.
Irgendetwas. Na, von links weiß ich nicht. weil du musst ja sehen, also es ist einfach so, dass halt ein Großteil, also der weit größte Teil von Fake News ist rechts. Ja.
Bin ich mir nicht mal so
der Verschwörungstheorie. Doch, das gab es auch noch. Das,
ja?
das ist in mehreren Artikeln, habe ich das gelesen. Also auch die Fake News-Hersteller, die meinten so, ja, wir haben es auch mal mit Liberals versucht, aber das ist echt super schwierig. Also die Trump-Anhänger sind einfach zu gut.
Ich habe gehört, dass die, was ich gelesen habe, dass die Liberalen, seitdem sie nicht mehr an der Macht sind, wesentlich anfälliger geworden sind für Fake News auch.
Ja, also es gibt natürlich auch liberale Fake News, die habe ich auch schon öfters mal gesehen, ne? Irgendwie die Eltern von Trump mit irgendwie Kuckucksklan-Kleidung Dieses Zitat, das Trump immer in den Mund gelegt wurde, mit irgendwie, dass er, wenn ich mal Präsident werde, werde ich für die Republikaner, weil die alle doof sind. Mhm. Diese Sachen, so, es gibt die, ne? Aber da sind sich eigentlich alle einig, dass es von den rechten Verschwörungstheorien und rechten Fake News wahnsinnig viel mehr gibt.
Sind sich da alle einig? Da sind sich eigentlich alle einig. Ist jetzt so ein Satz, den du vorhin gerade noch bei Trump kritisiert hast. Viele Leute sind der Meinung, dass
ich habe es jedenfalls in verschiedenen Hinsichten gelesen. Mhm. Mehr kann ich ja auch nicht machen als nur
ja, klar.
lesen. Jedenfalls ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Shitstorm von rechts kommen. Von links vielleicht, ich glaube es ehrlich nicht so, aber es wird definitiv einen Shitstorm von rechts geben, dass Facebook jetzt versucht sozusagen sie mundtot zu machen, mhm. und dass sie sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen. Du hast ja das Drama gesehen wegen den Trending Topics, ja? Mhm. Das gab ja schon dort ein Drama, ja, weil irgendwie sie das Gefühl hatten, dass rechte Sachen irgendwie nicht trenden, ja. Und dann gab es einen riesen Shitstorm und dann musste Mark Zuckerberg seine Trending Topics Redaktion entlassen und hast du nicht gesehen. Also
ja, das habe ich auch nur so halb mitbekommen, muss ich sagen. Aber ja. Hm?
Ja, also das. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher und da kann. Ne, und
also dass da ein Shitstorm kommt, ohne Frage natürlich.
Ja.
Das ist, also ich bin auch, ist natürlich auch, ich weiß auch gar nicht, wie groß da der Anteil von Facebook ist, ob es da nicht ganz andere Mechanismen auch schon lange gibt. Also das ist, über die sich sowas viel besser weiter verbreitet und die natürlich durch sowas auch gestärkt werden. Also das ist ja, das haben ja schon einige gemacht, dass ich halt, dass halt irgendwelche Seiten, die bei Facebook abgeschaltet sind, dass sie die dann auf die auf dieses russische Facebook, auf diesen russischen Facebook-Klon ausgewichen sind. Wie Kontakte. Oder wie Kontakte oder wie auch immer das. Und das hast du, die Leute können auf Twitter gehen, wo weitgehend, die Leute können auf Reddit gehen, die Leute können auf 4chan gehen und schon ist da jeglicher Versuch komplett gescheitert. Ich glaube, das ist das, was im Zweifelsfall auch passieren würde. Also das ist, ich halte es da auch für falsch, also es wurde zwar immer viel gelacht, aber ich halte es da auch für falsch, die Macht von Facebook zu überschätzen. Aber wir werden es sehen.
Aber es ist eine interessante Frage und ich überlege übrigens seit einiger Zeit auch eine Kolumne mal zu schreiben. Also jetzt habe ich gerade diesen langen Essay, den ich erstmal verbloggen will, das dauert erstmal ein paar Wochen. Aber im Endeffekt will ich gerne eine Kolumne schreiben über, ich nenne mal den Namen, Valley versus Hill. Mhm. Geiler Name, oder?
Voll.
Valley versus Hill. Gott, das klaut mir jetzt jemand. Scheiße.
Oh, du bist ja auch der Erste, der drauf gekommen ist.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aber ich habe ja eigentlich jetzt sozusagen seit meinem Buch eigentlich viel geforscht zu Plattformen und mhm. Plattformdynamiken und Plattformmacht und so weiter und so fort. Und meine These wäre zu sagen, dass sich in Silicon Valley jetzt irgendwie ein ganz großer Widerstand formieren wird gegen Trump, der von den Plattformen auch mitgetragen, wenn nicht sogar ausgeht, der aber gar nicht sozusagen dezidiert und offen gegen Trump agiert, sondern zum Beispiel eben oft so eine Art, wie jetzt Facebook angekündigt hat, einfach gegen Fake News vorzugehen. Ja? Mhm. Das kann man dann so sehen, das kann man dann sagen so, nö, das ist eine neutrale Maßnahme, um die Qualität auf Facebook zu erhöhen. Mhm. Und das ist das, was Mark Zuckerberg sagen würde. Das ist aber nicht das, was sozusagen die Trump-Anhänger empfinden würden, mhm. wie sie denken würden, sondern sie würden das als Angriff auf ihre Wahrheit mhm. sehen. Das Gleiche ist zum Beispiel eine andere Sache. Also ich glaube, wird es einen neuen Krypto-War geben, beziehungsweise es passiert gerade ein Krypto-War im Weißen Haus. Ja? Also die Staffer dort kommunizieren und leaken ja alle mit Krypto-Messenger. Ja? Und,
tun sie das?
Ja, das ist tatsächlich.
Ich dachte, das ist gar nicht so bekannt, wie die leaken.
Doch. Also da gab es jetzt gerade einen Artikel, den habe ich dann verlinkt, dass jetzt diese Krypto-Messenger jetzt überall in den Regierungsbehörden irgendwie installiert werden, um dort halt irgendwie Leaks zu machen.
Ich habe nur gehört, dass es da diesen einen Messenger gibt, der ich habe jetzt seinen Namen vergessen wieder, der sich dadurch auszeichnet, dass du nicht den ganzen Satz auf einmal lesen kannst. Also du kannst nicht die ganze Nachricht auf einmal lesen, sondern kannst immer nur Absatz, also Wort für Wort sozusagen legen oder immer nur ein paar Worte auf einmal, damit man keine Screenshots machen kann. Und dieser angebliche Crypto-Messenger ist mal untersucht worden von jemandem, der von Krypto-Ahnung hat. Und die Aussage war ganz klar, vertraut diesem Ding keine Nachrichten an.
Von dem habe ich noch nichts gehört.
Doch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ich habe vergessen, wie er heißt. Der war ein paar Tage lang war der hier, das ist der heiße Scheiße, was jetzt alle in Washington verwenden. Und oh Gott, verwendet das bloß nicht. Aber egal, ja, also das ist was auch immer. Also was ja ein bisschen sich gerade durchgesetzt hat, ist ja lustig, weil bei Trump, aber das Clinton ist ja für ihren privaten E-Mail-Server genau. Und dass die Leute ja ganz gezielt aufgefordert werden, für jegliche Kommunikation private Telefone einzusetzen und keine E-Mails zu schicken, um halt diesem Gesetz, dass man von Firmenhandys geschickte E-Mails, dass man die aufbewahren muss, dass die halt um die zu entgehen. Aber ja, das ist natürlich was Trump-Anhänger auch irgendwie wieder ganz egal. Ich habe keinen Bock mehr, mich über Trump-Anhänger aufzuregen. Das ist so.
Das stimmt. Also das ist, aber das, da würde ich auch gerne von dir hören. Was glaubst du, dass es so dass der Widerstand sich in Silicon Valley formiert?
Ich hoffe es. Also
spürst du es?
Es ist leider schwächer geworden. Also die ersten Wochen, das war beeindruckend viel. Das war sehr, sehr viel. Also es ist mittlerweile, also Leute, die Geld sammeln, unser kleiner Kaffeeladen hier, Pinhole, bei mir um die Ecke, zuerst haben sie 10% des Umsatzes an einem Wochenende, haben sie gespendet an ACLU und hier Planned Parenthood. Jetzt haben sie nochmal, letztes Wochenende war das, glaube ich, haben sie den gesamten Umsatz, den sie am Wochenende gemacht haben, gespendet für die ACLU und haben nochmal Sponsoren gefunden, die nochmal das Gleiche nochmal oben drauflegen. Dass man in irgendeinen Kaffeeladen geht und automatisch bei der ACLU spendet, das habe ich in letzter Zeit öfters mal erlebt. Du hast demnächst findet hier am 8. März findet eine Demonstration von Frauen statt, mal wieder. Es gibt den Science March in Washington, der findet demnächst statt. Es gibt hier in Kalifornien, die Gesetzesinitiative geht halt total auf Resistance, also die Regierung auch. Das fängt damit an, dass zum Beispiel jetzt in Kalifornien hier ein Gesetz für ein modernes, fortschrittliches Gesundheitsversicherungssystem für alle eingeführt werden soll. Das wird ein großer Spaß werden. Es sind auch so total simple Sachen, wie zum Beispiel, dass hier die Caltrain, das ist ja so die furchtbar schlechte, furchtbar veraltete Regionaleisenbahn, die hier so durch die Gegend fährt, durch Kalifornien, die wollten halt gern mal elektrifizieren ihre Strecke. Und das Geld und das Budget, aus dem sie die Elektrifizierung machen wollten, ist jetzt einfach, Trump natürlich zusammengestrichen, weil wer braucht schon moderne Züge? Und die probieren, und das wird jetzt probiert, hier von Staatsmitteln umzusetzen sozusagen. Es gibt schon so einen gewissen Widerstand. Ich dachte,
Kalifornien ist auch so pleite, oder?
Kalifornien?
Haben die nicht irgendwie Geldprobleme mal gehabt?
Also Geldprobleme hat hier jeder in irgendeiner Form irgendwie mal gehabt. Aber Kalifornien ist noch einer der reicheren Staaten hier in diesem ganzen System. Also ich muss auch sagen.
Würde man eigentlich meinen, ne?
Ich bin auch der Meinung, also ehrlich, dafür, wie viele Steuern ich bezahle, bin ich doch immer wieder ein bisschen platt, wie wenig hier passiert. Also irgendwie, ich bin kein Freund davon, dass Steuern gesenkt werden, aber ich bin ein Freund davon, dass Steuergelder sinnvoll eingesetzt werden. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das immer der Fall ist. Und jetzt war ja auch hier gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das war ja hier durchaus ein bisschen, also im Endeffekt hat man auch wieder nichts von gemerkt in der Praxis, außer dass es mal ein bisschen stärkere Stürme gab. Aber hier gab es ja einige Tage, wo hier wirklich, okay, deckt euch mal, kauft euch mal Wasser, sorgt dafür, dass alle Batterien voll sind, dass ihr Taschenlampen habt, etc. pp. Es könnte sein, dass
wegen Trump.
Wegen dem Sturm, der hier war.
Okay.
Es gab nämlich die Chance, dass Dämme brechen. Also ein Damm ist ja auch gebrochen in Ohio, ich weiß nicht, ein bisschen weiter weg von hier. Und es gibt hier halt in Kalifornien dieses sehr komplexe und natürlich komplett veraltete Wasserreservoirsystem, wo verschiedene Wasserreservoirs zusammengeschaltet werden. Und da bestand die Gefahr, dass das wegbricht und dann unter bestimmten Umständen Salzwasser in das Wasserreservoir eindringt. Und das hätte dazu geführt, dass zwei Drittel Kaliforniens kein Trinkwasser mehr gehabt hätte, plötzlich auf einen Schlag. Und darum waren hier halt alle, okay, kauft euch nochmal Wasser und sowas, bevorratet euch. Und im Endeffekt haben wir bisher Glück gehabt, also es sieht jetzt relativ, also die Gefahr ist noch nicht hundertprozentig gebannt, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass noch was passiert. Aber das war halt zwischendurch, war das mal, okay, morgen kann's vorbei sein, so nach dem Motto. Und wie komme ich jetzt da drauf? Also dieser Staat müsste unfassbar viel investieren. Und es wird auch mehr investiert, muss man auch sagen. Also man sieht, seitdem wir hier angekommen sind, die Straßen sind viele, also sie sind immer noch furchtbar schlecht, aber sie sind nicht mehr, es wird immerhin was gemacht. Hier in San Francisco und in der Bay Area, die BART, die seit 40 Jahren, also das ist hier auch so eine Regionalbahn, so die S-Bahn quasi, die seit 40 Jahren an der Kapazitätsgrenze ist, die wird jetzt, kriegt wenigstens mal ein paar neue Züge, die Muni hat neue Busse gekauft und so eine Sachen. Also es passiert ein bisschen was, aber ich glaube, Kalifornien kann da auch eine Menge selber stemmen. Also es ist halt ein reicher Staat, der im Zweifelsfall halt mehr Geld an die Federal Government zahlt, als sie zurückbekommen. Und insofern könnte man das umleiten. Also es gibt hier definitiv, also so dieses Ganze, es gibt ja immer diesen Calexit, diesen ob Kalifornien sozusagen den Ausgang aus den USA macht. Und bis vor 2 Monaten habe ich noch exakt so reagiert wie du gerade. Und mittlerweile halte ich das für, also ich halte es immer noch für unwahrscheinlich, aber nicht mehr für total unwahrscheinlich, weil das ist definitiv, was Fahrt aufgenommen hat. Und das ist, ich halte es für unwahrscheinlich, aber was auf jeden Fall, Kalifornien hier als Staat wird definitiv zusehen, so viel Souveränität wie möglich hinzukriegen. Und das wird für Konflikte sorgen, ohne Frage. Und wenn tatsächlich dieses Krankenversicherungssystem kommt, das wird dieses Land erschüttern. Also nicht nur Kalifornien, sondern das wird das Ganze, also erstens wird die entsprechenden Lobbygruppen werden das bekämpfen bis aufs Blut. Das wird kein leichter Kampf werden. Und das Zweite ist, wenn es kommt und wenn es halbwegs erfolgreich ist, dann hat man es in 20 Jahren im gesamten Land. Und weil das ist sowas, was Kalifornien hat halt öfters mal so eine Vorbildrolle auch. Also es ist ja durchaus, dieses Staatensystem hier hat ja, es wirkt ja aus europäischer Perspektive immer ein bisschen absonderlich. Aber ist es eigentlich.
Ja, man muss ja aber schon fairerweise sagen, viele Leute mögen ja den Affordable Care Act.
Ja.
Wogegen sie sind, ist ja eigentlich nur Obamacare, ja.
Also ich bin mal sehr gespannt, ob Obama
wirklich
geht. Ja, klar.
Es ist ja wirklich so.
Naja, ganz so simpel ist es auch nicht. Also es ist, Obamacare hat massive Schwächen und es gibt.
Ja, klar, aber nein, was ich meine, ist halt die Leute, teilweise Leute, die unter Affordable Care Act registriert sind, raffen nicht, dass Obamacare einfach nur ein anderer Name davon ist.
Naja, aber ich muss auch sagen, ich habe kein Obamacare, aber ich habe halt viele, viele Sachen, die durch Obamacare gekommen sind. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Also das ist, dass zum Beispiel, es gibt in jedem, bei Facebook auf dem Campus gibt es Stillräume, wo Mütter halt entweder ihre Kinder stillen können oder Milch abpumpen können und wo Kühlschränke bereitstellen, wo sie dann die Milch reinstellen können, damit sie sozusagen das arbeitende Mütter tagsüber Milch abpumpen können und dann, dass dann die Kinder diese Milch am nächsten Tag bekommen oder sowas oder am Abend. Und und ich dachte immer, das wäre einfach eine Nettigkeit, die Facebook macht. Für ihre Mitarbeiter. Aber das ist was Teil des Affordable Care Acts ist. Es ist Teil des Affordable Care Acts, dass auch Mütter eine Milchpumpe von der Krankenkasse zugeschickt bekommen müssen, wenn sie ein Kind kriegen. Es gibt massenhaft Sachen darüber hinaus. Also dieses Affordable Care Act, der geht weit hinaus über, hey, ich habe mich hier bei Obamacare angemeldet. Also auch Leute wie ich und oder meine Familie oder die mit Obamacare so überhaupt nichts zu tun haben, weil wir privilegiert sind, selbst wir haben Vorteile davon. Und das war mir bis vor sehr, sehr kurzer Zeit überhaupt nicht bewusst. Und klar, das wird noch ein ziemliches Aufwachen werden für viele Leute, weil die Krankenversicherungen haben natürlich auch kein Interesse daran, dass wegen Obamacare müssen wir euch diese Leistung bringen, sondern die Krankenversicherung tun natürlich so, als ob sie das aus purem eigenen Antrieb machen. Und wo die Leute vielleicht, ohne drüber nachzudenken, gesagt haben, ach, das ist ja nett. Und nein, es gab ein Gesetz, was sie dazu gezwungen habt, und ihr habt dafür gestimmt, dass dieses Gesetz abgeschaffen wird. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist, aber mit Obamacare, das wird, der Drops ist noch nicht gelutscht. Also das ist.
Da wird noch einiges passieren,
ja. Da wird noch einiges passieren. Das ist ja im Augenblick hier Kongressabgeordnete, gehen ja im großen Stil, sagen ja, also es ist ja offensichtlich, wusste ich auch bis vor kurzem nicht, relativ üblich, dass Kongressabgeordnete hin und wieder mal ein Townhall-Meeting haben. Also wo sie in ihrem District sind und wo sie dann sich den Fragen der Bürger stellen. Und republikanische Kongressabgeordnete haben ihre Townhalls fast komplett über mehrere Monate ohne Angabe von Gründen abgesagt. Und wenn die Gründe kommen, dann, ja, da sind ja bezahlte Protestierende, die nur dahin sind, um so zu tun, als ob sie Krankenversicherung wollen, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen. Also die kriegen gerade, da gab es auch einige Videoaufnahmen von Leuten, die wirklich, wo sich einige Kongressabgeordnete dem gestellt haben und ausgebuht worden sind und ausgelacht worden sind und ich glaube, der Widerstand ist, es gab großen Widerstand, als Obamacare eingeführt worden ist. Er scheint jetzt noch größer zu sein, wo er abgeschafft wird. Die Leute wollen auch wiedergewählt werden. Das wird nicht.
Man muss schon sagen, also diese Gesundheitsreform ist als politisches Ding, ne, oder als politische Entität, ist das schon ein Wahnsinnsprojekt. Ne?
Ja.
Und es ist nicht umsonst, dass halt schon so viele Leute dran gescheitert sind, so etwas einzuführen. Und du musst halt wahnsinnige Widerstände überwinden, um es einzuführen. Du musst wahnsinnige Widerstände wahrscheinlich auch überwinden, um es wieder wegzukriegen. Es ist halt einfach ein Riesenkoloss. Und ich glaube, naja, das wird interessant, du hast schon recht.
Aber das sagen wir auch.
Kurz aufs Klo.
Ja.
Magst du vielleicht kurz auf unsere Liste schauen?
Wir haben eine Liste. Ich hab einen Punkt auf die Liste, habe ich draufgesetzt.
Zwei sogar. Aber du kannst ja schon mal anfangen, darüber zu reden, und ich steige dann ein, wenn ich wiederkomme.
Wir haben hier Isapet, heißt das. .net war das. Guck mal kurz die Adresse nach. WMR, ich glaube, ist die 110 gerade. Mal gucken. So, das macht Spaß, ne? Papa zuhören, wie er wartet, dass die Isapet-Seite lädt. Und immer noch lädt, und immer noch lädt, und immer noch lädt. Wieso? Was ist denn hier? Ah, jetzt ist er fertig mit Laden. Okay. Ach ja. Das hatten wir schon. Oh ja, das müssen wir endlich mal machen. Da fange ich mal ein bisschen weiter weg ein. Ich habe Michi neulich ein Video geschickt, ein YouTube-Video, und über das Video selber werden wir gleich noch reden. Ich erzähle einfach mal, das ist von einem gewissen CGP Grey, nennt er sich. Und da bin ich gerade so ein bisschen Fanboy von dem, oder was heißt ein bisschen, der macht sehr, 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 sehr gute Videos. Der ist irgendwie Lehrer, Amerikaner in London. Wo er mit seiner Frau, glaube ich, lebt, und der macht, ich weiß nicht, woher er die Zeit hat, der macht YouTube-Videos, und die sind zwischen auch ganz nett und interessant, also über so, ich habe ja irgendwie so für Landkarten habe ich ja irgendwie mein Ding entdeckt, so irgendwie zum Beispiel darüber, wie eigentlich die amerikanisch-kanadische Grenze zustande gekommen ist, und über solche Sachen. Über Wahlsysteme hat er sehr viele, sehr kurze Videos gemacht, also einfach so. Wo quasi die verschiedenen Abstimmungsvarianten erklärt werden und was zu welchem Ergebnis führt und das dann quasi auf mathematischer Ebene mal durchgesprochen ist. Also das ist, was ich daran zum Beispiel spannend finde, ist halt, ist ja auch bekannt, das haben wir ja in sehr vielen Ländern, dieses Wahlsystem, wie wir es hier haben in den USA, dieses the winner takes it all. Also, oder wie heißt das? First, also sozusagen, wer als erstes, wer die Mehrheit der Stimmen hat.
Mehrheitswahlrecht.
Dieses Mehrheitswahlrecht. Was halt, egal wo man es eingeführt hat, immer wieder dazu führt, dass am Ende nur zwei Parteien übrig bleiben. Was halt ein totaler Automatismus ist bei diesem System. Und das stellt er sehr schön anschaulich dar in diesen Videos. Und er macht das halt auch für alle möglichen anderen Wahlsysteme. Und es ist auf der einen Seite ist es halt.
Was ist Rule for Rulers jetzt gerade?
Genau, ich will darauf hin. CGP Grey. Und ich kann nur empfehlen, er macht sehr, sehr viele, sehr, sehr interessante Videos und die mögen, man mag sie nicht alle spannend finden, aber er schafft es immer wieder, sie mit durchaus einem gewissen Humor und sehr, sehr einfach das darzustellen, eben auf Videoformat runterzubrechen. Und da habe ich mich ein Video zugeschickt und das hieß Rules for Rulers. Also Regeln für, kann man das gut übersetzen? Rules for Rulers? Regeln für Regelnde. Ja. Also
Regeln für Herrscher im
Endeffekt. Regeln für Herrscher, genau. Also so, über die Logik des Herrschens. Also an welche, also die Ausgangsfrage des Videos ist, wenn ich wie kommt es eigentlich, dass Herrscher,
wenn ich König von Deutschland,
genau,
wäre.
Wie kommt es eigentlich dazu, dass wenn die Diktatoren immer so viel Scheiße machen? Dabei ist es doch so einfach. Dabei ist es doch so einfach. Man bräuchte doch einfach nur gute Sachen zu machen. Man könnte doch einfach ein guter Diktator sein. Und dieses Video arbeitet halt sehr sachlich, durchaus witzig und sehr deprimierend ab, wieso Regierende immer so scheiße sind. Und wieso, wenn sie nicht so scheiße wären, wieso sie dann sofort ersetzt werden würden von jemandem, der aber so scheiße ist. Und das sind ein paar sehr, sehr kontraintuitive Sachen drin. Also zum Beispiel, man denkt ja immer, gerade Länder, die so unfassbar viele Bodenschätze haben zum Beispiel, warum sind die eigentlich immer so schlecht regiert? Warum sind das nicht die allerbesten Demokratien? Es gibt ja nur sehr, sehr wenige Staaten, die es schaffen, oder die gleichzeitig viele Bodenschätze, also eigentlich ist ja die Regel, je weniger Bodenschätze ein Land hat, desto demokratischer ist es. Und alle Länder, die viel Öl haben oder viele Diamanten,
ja,
oder so.
Norwegen.
Norwegen ist so das einzige Land, was davon eine Ausnahme ist von der Regel. Und Norwegen, als die, erstens waren die lange, sehr lange, hatten die keine Rohstoffe, weil sie halt nicht wussten, dass sie dieses Öl hatten. Und das haben sie erst sehr, sehr spät gefunden. Und Norwegen, als sie das Öl gefunden hat, hat das Land erstmal in eine schwere Krise gestürzt. Die sind fast pleite gegangen daran. Und das muss man sich mal vorstellen. Ein Land geht fast pleite daran, dass sie unermesslich viele Bodenschätze entdecken und unermesslich reich sind. Und die haben es das dann geschafft, also was Norwegen gemacht hat, ist das einzige demokratische Land der Welt, dass sie sozusagen einen Fonds geschaffen haben, dass sie sagen, okay, wir geben nicht alles Geld, was wir haben, direkt aus, sondern wir packen das in einen Fonds und investieren das, weil das Öl wird eines Tages alle sein und damit auch zukünftige Generationen was von unserem Reichtum haben, investieren wir dieses Geld und sparen es. Und wir verzichten auf Teile unseres Reichtums ganz bewusst, damit unsere Demokratie erhalten bleibt. Und selbst dieser Fonds wird, jetzt hat Norwegen nämlich auch gerade wieder eine konservative Regierung und es gibt Bestrebungen, diesen Fonds doch natürlich nicht abzuschaffen, aber doch mal hier ein bisschen anzuzapfen und das kann auch sein.
Man muss auch sagen, Norwegen hat wirkliche Probleme. Ich habe mich mal mit einem Norweger unterhalten.
Ja.
Es ist übrigens kein Zufall, dass wirklich Norwegen ständig sucht nach Ärzten, Rechtsanwälten und so weiter und so fort. Die werben in ganz Europa halt Leute ab, ne? Weil dort niemand studiert.
Diana hat studiert. Diana hat für
einen. Ja, man kann dort studieren, es gibt dort Universitäten, aber es ist wahnsinnig wenig Leute, die dort studieren. Und das Bildungssystem ist nicht besonders gut und die vor allem, sag ich mal, das Gut Bildung wird nicht besonders hoch geschätzt.
Ah, okay.
Es ist so, dass dort halt einfach sehr, sehr wenig Bildung ist. Und das liegt auch daran, dass es halt zu reich ist, das Land. Also du musst dort nicht.
Ach so.
Also sag ich mal, du hast halt keine, du machst halt auch sozusagen als Automechaniker machst du echt gut Geld, ja?
Ja.
Und lebst ganz gut.
Die Leute sind sehr, sehr reich. Das ist, ja.
Also, genau, also du hast keinen Druck, irgendwie Karriere zu machen oder so etwas. Und tatsächlich, deswegen kauft sich Norwegen im Endeffekt seine gesamten, sag ich mal, intellektuellen Berufe aus Europa ein, weil die dort wirklich einen Mangel haben, ja. Und warum denn was Anstrengendes studieren, wenn du es halt eh nicht musst, so, ja?
Ja, also und, Freunde von uns sind Norweger, die haben nicht nur ein 13. Monatsgehalt, wie sich vielleicht einige in Deutschland noch erinnern, was es mal gab, sondern die haben noch ein 14., ich glaube sogar noch ein 15. Monatsgehalt obendrauf. Was halt hin und wieder mal, kommt halt einfach mal ein zusätzliches Monatsgehalt dazu, zu Weihnachten und dann, ich weiß nicht, bei welchen Festivitäten noch.
Ja, also ich glaube, man kann wirklich festhalten, so Bodenschätze sind ein Fluch für ein Land. Sind wirklich ein Fluch.
Das ist erstaunlich, oder? Das ist, und zwar, ja. Genau, und in diesem Video ging es halt, also dieses Video, guckt euch das an, Rules for Rulers, es sind 20 Minuten, ist sehr unterhaltsam, es gibt noch ein zweites Video davon, das ist dann, geht dann sozusagen um Generationen von Regierenden, wie das eigentlich zustande kommt, dass die immer wieder...
Dynastien.
Genau, wie so die so erfolgreich sind im Laufe der Geschichte. Und das sind eigentlich relativ simple Regeln, die dahinter stecken, die das alles total erklärbar machen. Also eben mit Bodenschätzen ist halt, du hast halt Leute, die sind an der Macht und es geht halt immer nur darum, wie viele Leute brauche ich, um den Reichtum dieses Landes auszunutzen. Und je weniger Leute ich habe, desto mehr Leute kann man ignorieren ohne Gefahr. Weil die
die erste Grundthese ist erstmal, dass du halt nie ein Land alleine regieren musst.
Stimmt,
du bist abhängig davon, dass du andere Leute auf deine Seite ziehst, die halt mit dir zusammenarbeiten.
Exakt.
Also du brauchst Leute, um erstmal überhaupt an die Macht zu kommen und du brauchst, um an der Macht zu bleiben, musst du auch Leute haben.
Sehr gut.
Und die Anzahl der Leute sozusagen, die unter dir sozusagen mit dir zusammenarbeiten, die dir loyal sind, muss möglichst gering sein, damit du halt sozusagen den Schatz nicht unbedingt allzu weit tragen willst, sondern die willst du gering halten, auch um sie besser unter Kontrolle zu haben
unter je weniger Leuten du den Schatz verteilen musst, umso mehr bleibt für den Einzelnen übrig.
Genau, natürlich, ja. Also es ist halt wirklich ein sehr, 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 sehr schön machiavellistisch eigentlich, ja, also so richtig so Machiavelli des 21. Jahrhunderts. Wo sowohl ich mal gelernt. Aber auf jeden Fall, also wo halt einfach wirklich sozusagen aus reiner Machtarithmetik heraus erklärt wird, wie ein Staat funktioniert, wie Herrschaft insgesamt funktioniert, aber auch wie Demokratie funktioniert.
Genau.
Warum Demokratie besser funktioniert zum Beispiel als eine Diktatur, weil du halt einfach sozusagen Incentives hast, möglichst viele und möglichst breit sozusagen deine Unterstützung zu streuen und damit dann halt sozusagen auch Reichtum besser verteilt wird.
Mhm.
Ja, also das heißt also, Demokratie und Reichtumsverteilung hängt halt eng zusammen, weil weil du auf eine breitere Basis an verschiedenen Akteuren angewiesen bist und deswegen musst du mehr Leute an dem Schatz sozusagen beteiligen, ne?
Genau, und es lohnt sich nicht, das ist auch so ein wesentlicher Punkt, also der Schatz ist auf viele Leute, du brauchst auch viele Leute, um den Schatz zu erarbeiten. Also wenn du nur Diamanten aus dem Boden holen musst, das kann halt jeder sozusagen, da brauchst du nur eine kleine Truppe von verhungernden Sklaven, wie er es in dem Video nennt. Dagegen, um ein System wie Deutschland am Laufen zu erhalten, was halt davon lebt, dass es sehr, sehr viele schlaue Leute hast, da musst du irgendwie diese ganzen sehr, sehr vielen schlauen Leute bei Laune halten. Und damit hast du, und du kannst dieses Land halt nicht mehr in Form einer Diktatur regieren, weil dann sind halt die ganzen vielen schlauen Leute tot oder weg oder deprimiert oder arbeiten nicht mehr für dich. Und darum musst du die halt irgendwie mit in dem ganzen System drinnen halten und das ist dann eine Demokratie.
Und ja, man muss mal gucken, ich meine, so mittlerweile kennen wir ja doch echt, also so zum Beispiel China das Modell, ne, oder Singapur, das widerspricht dem ja so ein bisschen, weil du hast da keine Demokratie,
ja.
Aber trotzdem hast du dort sozusagen eine Mittelschicht und Intellektuelle und so weiter und so fort. Also.
Aber die Leute müssen trotzdem bei Laune gehalten werden. In dem Moment, in dem ihr Wirtschaftswachstum weg wäre oder sowas, oder
das stimmt, ja.
Dann hätten sie ein Problem. Also das ist, die Leute
das,
legen
das
zwangsläufig,
ja.
ich glaube übrigens, dass das, was für mich so eine Erkenntnis ist aus diesem ganzen, was wir in letzter Zeit sehen hier mit Trump und so weiter und so fort, dass die Leute im Endeffekt auf Demokratie eigentlich scheißen. Dass selbst Politikern, also ich meine, wenn du dir irgendwie mal Vorschläge von Politikern anhörst, auch in Deutschland oder wo auch immer, die zu zutiefst antidemokratisch sind, wo man sich so denkt, so, das solltet ihr doch eigentlich wissen. Ja, das, also entweder haben sie Demokratie vielleicht wirklich nicht verstanden, was ich für durchaus nicht unwahrscheinlich halte. Aber ich glaube, den meisten Leuten, die haben einfach gedacht, mit der Demokratie über Jahrzehnte hinweg war es halt so, ach, es geht uns ja dann ganz, ganz gut. Ja, dann wird Demokratie wohl was Gutes sein. Und in dem Moment, in dem es ihnen nicht mehr automatisch besser geht, da denkt man sich dann, ach, Demokratie ist ja eigentlich auch scheiße. Und ich glaube, daher kommt das auch gerade so ein bisschen. So dieses, dass das nicht so, dass dieses, was uns jahrelang hochgehalten worden ist, hier sind die demokratischen Länder, die sind die Guten und da ist das böse Russland, sondern im Endeffekt war es ein reiner Wirtschaftskrieg. Und das war halt, welches System wird wirtschaftlich, kann sozusagen, wird wirtschaftlich überzeugender sein. Und solange es den Leuten halbwegs gut geht, sind viele oder vielleicht sogar die meisten bereit, den Mangel an Meinungsfreiheit hinzunehmen. Ist zumindest mein Eindruck, der immer stärker wird.
Ja, ja, das stimmt schon. Das ist auch meine Befürchtung so, ne?
Also, ja.
Also ich meine, ich habe ja beim letzten Podcast so ein bisschen über diese Neo-Reactionism-Bewegung geredet, ne?
Mhm.
Also die ja im Endeffekt genau das sagen. Also der Moldbug, ich habe da noch ein bisschen weiter gelesen. Also seine Idealvorstellung ist tatsächlich sowas wie Singapur, ne?
Mhm.
Also möglichst halt auch eine kleine Stadt irgendwie, also so, nicht eine kleine Stadt, sondern halt ein kleine Verwaltungszentren so auf Stadtgröße, ja, also eine Stadt. Wie du es halt früher hattest, sozusagen als Verwaltungsgebiet der freien Hansestädte oder der freien Städte damals im Mittelalter oder in der Renaissance in Italien, ja, irgendwie Florenz und andere, also so als Verwaltungseinheit und da das aber nicht demokratisch organisiert ist, sondern halt irgendwie anders und vor allem. Ja, also das ist so ein bisschen das Idealbild, ja. Singapur, Hongkong, andere Städte. Da hast du halt schon irgendwie, da hast du schon Meinungsfreiheit und Redefreiheit so, ja, aber du hast halt zum Beispiel keine Demokratie.
Mhm.
Ja. Also ich glaube, da gibt's mittlerweile eine ganze Menge Leute, die das als eine Option betrachten.
Ist ja auch, wenn sich andere drum, das wird ja auch von den Leuten immer wieder gewählt. Also die Leute haben sich ja, wählen sich ja gerne starke Führer, wo sie keine eigene Meinung mehr haben müssen. Und das ist ja, und dieses Bedürfnis, dass, also dieses Trump macht alles richtig, egal was er macht, das ist ja auch ein tiefes Bedürfnis, dass man sich halt nicht drum kümmern muss, dass man sich nicht die ganze Zeit fragen muss, ist der jetzt, ich glaube gerade sind Frau und Kind gekommen, dass man sich nicht die ganze Zeit fragen muss, ist das denn jetzt, ist das gut, ist das schlecht, sondern man weiß einfach, der macht das gut, weil den haben wir ja gewählt.
Du dann Schluss machen, wenn...
nö, aber es könnte sein, dass ich gleich ein bisschen abgelenkt werde. Und Mist, jetzt fällt mir ein, ich wollte vorhin noch was sagen. Und zwar, neulich habe ich so einen spannenden Artikel, oder nicht einen spannenden Artikel gelesen, sondern ich habe eine Erkenntnis gehabt. Ich habe auf Facebook...
Eine Erleuchtung.
Nein, keine Erleuchtung. Zum Thema Fake News gehört das jetzt. Ich baue es jetzt einfach hier nochmal kurz mit ein. Und zwar war es so, ich folge der BBC auf Facebook und da ging es halt um einen Artikel, dass in dem drin stand, dass ein, also jetzt hat ein Oscar gewonnen, ein Film hier, White Helmets, also über...
Der Doku, ja.
Eine Dokumentation über den Krieg in Syrien, die man auch auf Netflix gucken kann, wollte ich mir jetzt unbedingt nochmal angucken, auch wenn es wahrscheinlich keine so eine gute Abendunterhaltung ist. Und der Produzent oder Regisseur dieses Films durfte halt nicht zur Oscarverleihung fliegen nach Hollywood. Es hat halt von der amerikanischen Regierung, obwohl er ein Visum hatte und so weiter und so fort, keine Einreisegenehmigung bekommen. Es gab wohl irgendwelche Probleme mit seinem Pass. So. Und die Überschrift war relativ neutral formuliert und natürlich auf Facebook die Kommentare waren die ersten 20 oder die am meisten geklickten oder gewoteten Kommentare waren halt, ja, Trump, furchtbar, 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 alles furchtbar. Dann kam irgendwie ein Kommentar so, aber das hat doch gar nichts mit Trump zu tun. Und dann kommt halt, darunter kommen die Kommentare, ja, die BBC mal wieder tut hier so, als ob das Trump wäre, aber erwähnt in keinem Wort und lässt das, das Fake News. So. Ich habe zuerst die Kommentare gelesen, danach habe ich mir den Artikel durchgelesen. Es steht direkt im ersten Satz, steht drin, das hat nichts mit dem Muslim Ban zu tun. es steht mehrfach noch diverse Male über den Artikel drüber, dass das nichts mit dem, mit diesem Muslim-Ban zu tun hat und mit Trumps aktueller Politik. Also es, der Artikel stellt das ausdrücklich klar. Trotzdem stellen Leute sowohl von links als auch von rechts, die von links dann halt, um ihr Weltbild bestätigt zu sehen, die von rechts, um halt ihr Weltbild bestätigt zu sehen, dass alle News ja Fake News sind, stellen es so dar, als ob die BBC so getan hätte, als ob das nur um, als ob das was mit Trump zu tun hätte. So, das ist was total irrsinnig ist. Es war wirklich ein relativ sachlicher, deutlicher Artikel, der halt, so, jetzt könnte man natürlich sagen, solche Artikel dürfen, also ich glaube, das wäre sozusagen der Wunsch der Rechten, dass das, das war auch kein großer Artikel, das war halt irgendwie ein kurzes Ding und so was ist denn die Alternative? Soll man darüber nicht berichten? Soll man bloß, weil die Leute denken könnten, dass sowas mit dem Muslimband, soll man dann gar nicht darüber berichten? Das ist auch was, dass jemand, der immerhin einen Oscar gewonnen hat, dann im Anschluss oder für einen Oscar nominiert war, zu dem Zeitpunkt nicht zur Oscarverleihung teilnehmen konnte. Das ist ja schon eine Nachricht. Das ist sicherlich nicht die Seite 1 Nachricht, aber ich glaube, es war auch nie als Seite 1 Nachricht gedacht. Ich glaube, was halt diesen Artikeln, die so auf irgendwelchen Portalen verbreitet werden, also dieses, sei es auf Facebook oder sei es auf Twitter oder sowas, du kriegst halt diesen Artikel und dir fehlt der Kontext. Du hast halt bei der klassischen Zeitung früher, da hast du halt gesehen, an der Größe der Überschrift hast du halt gesehen, war das jetzt ein Seite 1 Ding oder war das irgendwie eine kleine Meldung unten am Rand? Selbst wenn es ausgeschnitten hätte, das konntest du immer noch sehen, ach, das war ja nur eine total kleine Meldung, das war ja nichts Großes. Und im Augenblick ist das, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Frage des Layouts und des Designs, ist halt, dass jede Nachricht, egal ob wichtig oder unwichtig, wird exakt genauso dargestellt. Sicherlich nicht auf den Startseiten der entsprechenden Medien, aber die kriegt sowieso keiner mehr zu sehen. Was du zu sehen kriegst, ist halt nur der Artikel an sich. Und dem sieht man halt nicht an, ob das mal wichtig war oder nicht wichtig war.
Und wie relevant das ist, wird jetzt irgendwie signalisiert durch diejenigen, die es scheren.
Exakt.
Die werden diejenigen, die Relevanz einschätzen, ne?
Genau, und da geht es halt, und da ist es in dem Fall, ist es halt bei diesem Artikel spielt es halt überhaupt gar keine Rolle, was in dem Artikel selber drin stand, sondern welche Gefühle löst er bei den Leuten, die den Artikel zum größten Teil offensichtlich nicht gelesen haben, aus. Und darum meine ich, da sind sowohl, also in dem Fall definitiv ganz klar linke Leute, aber eben auch ganz klar rechte Leute, die sich darüber ganz furchtbar aufregen. Und ich glaube, das ist so eine, ich glaube, diese ganze Fake News-Debatte ist in sich so vielschichtig. Und dass du eben auch eine Nachricht, die hundertprozentig korrekt ist, hundertprozentig mit dem Ziel geschrieben war, korrekt zu sein, absolut objektiv ist, sobald du sie in diesen kontextlosen Mechanismus rein, Verwurstungsmechanismus reinschmeißt, am Ende total, total falsch aufgenommen wird und total falsch interpretiert wird und total falsch angegangen wird. Und auch
aber ich meine, das ist schon ein richtiger Punkt, aber ich finde jetzt ehrlich gesagt, dass es halt kein allgemeines Signaling der Relevanz mehr gibt, sondern nur noch ein individuelles, finde ich jetzt nicht, ist das wesentliche Problem.
Naja, also, es ist insofern...
Solange die Inhalte einfach nicht
falsch sind... In dem Fall ist es nämlich, dass diese Leute natürlich dann wieder, also die Rechten dann darunter geschrieben haben, ja, aber das hat doch gar nichts mit Trump zu tun, Fake News. Also für die ist das die Existenz.
Aber wenn die das auch nicht schreiben, dann ist es doch auch keine Fake News. Also ich meine, dann sind die halt auch einfach.
Aber die Leute, das ist halt, also? Ja, sie haben Unrecht, aber das ist halt, es verstärkt ihr Weltbild, dass das Fake News sein. Weil.
Oh ja.
Und.
Aber das ist ja, du hast schon recht, ja, ich meine, okay. Ja. Okay. Ich meine, wir haben einfach diese totale Polarisierung. Ne?
Diese totale Polarisierung, aber es fehlt auch immer der Kontext dazu. Genau. Und der Kontext führt halt dazu, dass halt Nachrichten, die total unwichtig sind und egal sind, total aufgeblasen werden. Und wenn sie sich dann als selbst wenn sie sich danach nachhinein als unwichtig und also man wenn du halt eine klassische Zeitung machst, dann packst du halt die Sachen, von denen du dir sehr sicher bist, dass sie stimmen, im Idealfall. Also ist natürlich immer alles, packst du die auf die Vorderseite und irgendwas, von dem du glaubst, naja, das könnte vielleicht nicht so wichtig sein, das packst du halt hinten irgendwo im Bereich, wo sich's schon selber verläuft. Und diese Moderation, diese Einordnung der Nachrichten, die findet halt überhaupt nicht mehr statt, sondern es ist halt alles in einem Feed drin, das Wichtigste ist immer vorne, das ist was, dessen sich, glaube ich, alle Nachrichten, alle schuldig machen bis zu einem gewissen Grad. Das fand ich damals schon bei Spreeblick ganz, also haben habe ich das als Problem, ich war nicht der Einzige, der das als Problem gesehen hat, haben wir das viele von uns als Problem gesehen, dass halt, du hast halt irgendwie einen Artikel, der halt spannend war und wichtig und so weiter und so fort und dann hast du oben drüber, hast du irgendwie einen kleinen Screenshot gepostet und dann war plötzlich das wichtiger als das andere. So, da sind jetzt, FAZ und weißer Teufel, was sind da natürlich Tagesschau.de und
die hatten doch irgendwann den gepinnten Artikel bei
Spreeker. Genau, das war halt eine Reaktion darauf. Ein Versuch, das ein bisschen zu bisschen zu umgehen.
Aber was woran mich das erinnert, und zwar an also Niklas Luhmann hat ja diesen Begriff der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien benutzt und hat gesagt, okay, Systeme funktionieren so, dass sie halt diese symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien zur internen Informationsverarbeitung sozusagen ausbilden. Zum Beispiel ist es dann sozusagen bei der Wirtschaft, ist es dann, dann wird jede Kommunikation fällt zurück auf die Frage, zahlen oder nicht zahlen, ja, irgendwie, ne, ob du etwas zahlst, ob eine Transaktion stattfindet oder eine Transaktion nicht stattfindet, ja, irgendwie bei, bei dem, im Rechtssystem ist es dann halt so, dass es halt sozusagen Recht oder Unrecht, ja, und er hat mal irgendwann über die Liebe geschrieben, da kommt das eigentlich ziemlich gut raus, also über die Liebe hat er geschrieben, wenn sozusagen ein Pärchen im Auto sitzt, ja, und sie streiten sich darum, wo er von der Autobahn abfahren muss oder so etwas, ja, irgendwie so ein total typischer Pärchenstreit, wie im Urlaub fahren oder was weiß ich, ja. In der Liebe ist das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien Liebe oder Nicht-Liebe. Das heißt also mit anderen Worten, wenn sie sagt, Herbert, du hast dich schon wieder verfahren, du und so weiter und so fort, dann kommt nicht an, von wegen, dann kommt nicht an, ich kritisiere deinen Orientierungssinn, sondern kommt mal an, ich liebe dich nicht. Ja? Oder sozusagen, ja, als Signal. Ja, das wird sozusagen, jedes Signal wird immer runtergebrochen auf diese binäre Form, ja, Liebe oder Nicht-Liebe oder wie auch immer. Und mir kommt das so vor, als ob, sag ich mal, in dieser polarisierten Welt, in dieser politisch polarisierten Welt, alle nur noch die Medien konsumieren im Sinne von, es stimmt meiner Meinung zu oder stimmt meiner Meinung nicht zu. Ja. Ja? Es wird runtergebrochen auf pro-Trump oder nicht oder anti-Trump. Ja? Im Endeffekt sozusagen. Ja? Pro-Trump oder anti-Trump. Und das, ne, wenn man halt sozusagen diese Überschrift sieht, okay, da kam jemand nicht in die USA, ja, und du hast halt dieses Thema gerade am Start, dann ist es für dich dann sozusagen, zack, ist das sofort in der binären Schublade, es ist Anti-Trump. Ja. Also muss ich da jetzt gegen ragen, ja.
Ja.
Und das erinnert mich so daran. Also, dass man das halt sozusagen das so ein binäres Schubladending dann wird.
Na, und es sind
also so symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien gone out of control.
Naja, und wir haben halt dieses System, was halt genau diese Nachrichten, also es ist ja nicht so, dass solche Nachrichten, dass keine anderen Nachrichten mehr existieren, sondern die werden einfach nicht verbreitet. Es ist, weil sie halt nicht diesen simplen, also je simpler der Trigger ist, desto besser verbreitet sich eine Nachricht. Also mit anderen Worten, je plumper eine Nachricht ist, desto besser verbreitet sie sich. Wenn ich irgendwie lese, könnte so sein, spannender Artikel, sehr ausführlich, hat 400.000 Zeichen und am Ende weiß man auch nicht so genau, wird jetzt wahrscheinlich nicht so einschlagen wie eine Bombe. Hingegen, Trump ist ein Idiot oder Trump ist der Beste, weil sieht dieses 4-Sekunden-Video, das verbreitet sich dann halt schon ganz gut. Und ich habe keine Ahnung. Und es war wahrscheinlich schon immer so, dass ich solche Nachrichten am besten. Ich meine, es ist ja auch nicht so, es ist ja. Nichts davon ist neu. Nichts davon ist neu von dem, was wir gerade erzählen. Die Bild hat mit diesen gleichen Triggern schon seit Jahrzehnten gearbeitet. Es hat halt seinen Grund, dass es in jeder Zeitung eine Seite Vermischtes gibt, also auch in klassischen Zeitungen. Es hat halt seinen Grund, warum halt objektive Nachrichten jetzt nicht unbedingt das sind, was sich am besten verbreitet hat, sondern dass es halt schon die Klatschgeschichten sind und so weiter und so fort. Und es ist ja auch jetzt, dass Trump halt in erster Linie angegriffen wird, weniger aufgrund seiner Politik, sondern mehr aufgrund der Größe seiner Hände oder so dergleichen. Und das ist
Ja, das ist auch irgendwie albern, aber ich meine, andererseits ist es halt auch das Einzige, wo man ihn treffen kann.
Ja. Ich sag ja nicht, dass ich frei davon wäre. Um Himmels Willen, ich fall ja selber in diese Mechanismen rein. Wir fallen ja alle in diese Mechanismen bis zu einem gewissen Grad rein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht.
Aber hier, du hattest einen Artikel verlinkt, noch in den WMR-Dings-Bücher,
Genau,
und zwar
genau.
zu 4chan und Gamergate. Ich habe den auch gelesen, ich fand den auch sehr gut, aber erzähl du mal.
Gut, dann geh mal rein, weil es schon eine Weile her, dass ich den gelesen habe. Also das ist ein Artikel von jemand, der jetzt laut seinem Medium-Username Dale Barron heißt, der so am Rande 4chan schon seit ihrer Gründung mitverfolgt hat, teilweise als Betroffener, teilweise als Beobachter. Und der so ein bisschen darüber erzählt, wie es denn aus seiner Perspektive kommen konnte von diesem Forum, in dem Anime-Bilder ausgetauscht worden sind, zu einer rechtsnationalistischen Bewegung, die Trump unterstützt und für White Supremacy eintritt. Und ich finde diesen Artikel sehr gut, weil ich habe irgendwo hab ich darüber als Kritik gelesen, weil es Empathie ohne Sympathie ist. Also es ist halt, der Artikel ist halt sehr empathisch und beschreibt sich sehr gut in das Gefühlsleben dieser Menschen hinein und ihrer Verbittertheit, aber macht dabei lässt keinerlei Zweifel daran, dass das trotzdem für total falsch halt und nicht irgendwie so diesen Sympathiebonus hat, dieses das oh Gott, diese armen Leute, die nicht wissen, die keine Freundinnen finden, weil sie die ganze Zeit nur Computerspiele spielen. Und es geht
Eben warst
halt.
du weg, sorry.
Oh, ich war weg.
Ja, du warst eben weg.
Oh. Jetzt bist du weg. Oh, jetzt ist mein Internet hier kaputt. Fuck.
Nee, ich höre dich noch.
Du hörst mich noch?
Ja.
Okay.
Geht das denn?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur daran gesehen, dass Internet weg ist, weil, oder ich glaubte daran zu sehen, dass Internet weg ist, weil hier Dropbox plötzlich irgendwie
Das sind nur die
hochgekommen ist.
Ersten, die das merken, ne?
Und weil das Dropbox-Icon plötzlich an. Ach, jetzt gebe ich hier Dropbox ein. Dropbox-Icon anfing rumzuflackern, aber vielleicht hat sich Dropbox ja auch einfach geirrt.
Ist wahrscheinlich einfach verzögert angezeigt, naja.
Das kann natürlich, vielleicht war es, weil die Verbindung wieder da war, haben sie es festgestellt. Und dieser Bericht geht halt darum, dass sozusagen, dass eine Gruppe von überwiegend jungen Männern sind, die halt in ihrem Leben tatsächlich nicht sonderlich viel auf die Reihe gekriegt hat, zum Teil aus eigener Schuld, zum Teil weil die gesellschaftlichen Umstände einfach sind, wie sie sind.
Also der Artikel dreht sich in erster Linie eigentlich, es macht da eine schöne Historie von
Ja.
4chan auf, ne? Also
Genau.
4chan, das Bildbrett, das berühmt-berüchtigte, und er hat das sehr früh, also sehr viel früher jedenfalls als ich, hat er es auf dem Schirm gehabt und hat so ein bisschen die Geschichte, die Historie beschreibt er ganz gut. Und vor allem, was so ein bisschen den ideologischen Kern und auch vor allem auch den soziologischen Typus Mensch, der dort aktiv ist, miteinander verwebt, zu so einem Narrativ, wie diese Leute dann eben auch zu Trump-Supportern werden konnten, würde ich sagen, ne?
Und es ist eigentlich, also wie über diese ganze Scientology-Bekämpfungssache damals hinweg und sowas und
Da ging es ja auch schon um Free Speech in erster Linie. Es ging ja nicht wirklich um gegen
genau,
Scientology.
das
Die
ist
hatten, das war denen egal, also die Inhalte von Scientology waren denen immer egal. Es ging darum, dass sie irgendwie ein Video aus dem Netz haben wollten, in dem Tom Cruise irgendeinen Unsinn redet.
genau, also dieses totale, dieses, wir haben hier unser Forum und wir können hier machen, was wir wollen und wir können hier Swastikas zeigen und wir können alles machen und wir können Pornografie und je krasser, desto besser. Und das war, ist halt ihres total, und das ist der einzige Wert, der in diesem Forum sozusagen existiert. Wir wollen gefälligst machen können, was wir machen wollen. Und jeder, der irgendwie in die Schusslinie kommt und als Feind dieser radikalen libertären Einstellung da ist der, der wird halt bekämpft. Und es fing halt an mit Scientology, die halt eben irgendein Tom Cruise Video aus dem Netz haben wollten, und das Tom Cruise Video war aber eines der Lieblingsmeme der 4chaner. Also haben sie halt mit Anonymous, mit dieser aufkommenden Gruppe, haben sie angefangen, Scientology zu bekämpfen. Nicht, weil sie Scientology für falsch hielten, sondern weil Scientology gedroht hat, ihnen ihre GIF-Bildchen wegzunehmen. Und
das ist so ein bisschen, wie wir reagiert haben, als sie diese Kinderpornosperren da einführen wollten.
Ja, ich weiß nicht. Also meine größte Befürchtung, als sie eingeführt waren, waren definitiv nicht, dass jetzt die Leute keinen Zugriff mehr auf Kinderpornos haben könnten.
Ja, stimmt, ja.
Aber
manchmal, ja.
Aber, also da sehe ich jetzt tatsächlich keine Parallele. Ich halte diesen Kampf gegen diese Netzsperren für damals nach wie vor für richtig. Und
ja, aber es ging halt auch um so ein bisschen so ein Meinungsfreiheits.
Naja, was man vielleicht die Angst hatte, was natürlich auch relativ schnell kam, dass diese Netzsperren dann genutzt werden, um gegen Urheberrechtsverstöße vorzugehen. Und was ja eine durchaus berechtigte Gefahr war. Und
ich wollte nur ein bisschen trollen, sorry.
Ja, du wirst einer von ihnen. Ich merke schon. siehst du, und ich nehme das ernst. Das ist das Problem mit Trollen. Man nimmt sie ernst.
Ja, das ist das Problem mit euch Liptards, ja? Dass ihr mal alles ernst nehmt.
Ja. Ihr habt einfach keinen Humor. Ja, ja, genau.
Genau.
Und darum, genau, und dann haben sie eben auf dieser Linie Scientology angegriffen, darum halt auch Gamergate so massiv, weil halt so dieses Gefühl, ja, wir haben noch nichts außer unseren Spielen und jetzt kommen diese Frauen und wollen uns unsere Spiele wegnehmen. Und so ein bisschen mit diesem, gekoppelt natürlich mit diesem sowieso eben, er erzählt auch ganz gut in dem Artikel über sozusagen das männliche das männliche Kulturverständnis hier in den USA. Das fand ich auch ganz spannend. Also dieses, es gibt halt sozusagen, es gab immer das Bild des, dieses konservative Bild des Mannes, der einen guten Job hat und sich darum eine Familie leisten kann und dann halt irgendwo in der Vorstadt lebt und ein Auto hat und ein Haus hat und natürlich auch eine Frau, eine schöne und tolle Kinder hat und so weiter und so fort. So dieses klassische konservative Idealbild. Und dann kamen halt irgendwann die 60er, die 68er, die dann halt gesagt haben, fick dich, wir ficken so, auch ohne Geld, weil macht halt Spaß. Und haben dann halt sozusagen dieses, er hat das dann so als Playboy-Narrativ, so Leute, die halt einfach nicht aufgrund ihres Geldes, sondern aufgrund ihres Charmes und guten Aussehens sozusagen ein Sexualleben haben können. Und diese Gruppe von Männern ist halt größtenteils, sie sind halt aufgrund der wirtschaftlichen Umstände, haben sie nicht die finanziellen Mittel, um sich tatsächlich diesem klassischen ersten Klischeebild zu entsprechen, des geldverdienenden Familienvaters. Aber auf der anderen Seite sind sie halt auch nicht attraktiv und interessant genug, oder halten sich zumindest nicht dafür, an diesem 68er-Bild teilzunehmen. Und weil sie leben tatsächlich, und das ist wohl auch bei Fortune da tatsächlich so ein Selbstbild, dass sie alle bei ihren Eltern im Keller leben. Also es ist jetzt nicht, dass das eine Beleidigung wäre, die ich mir ausgedacht hätte, sondern es ist eine Beleidigung, die sie selber für sich haben, die ich jetzt einfach übernehme.
Hat das nicht mal Hillary Clinton über die Supporter von Bernie Sanders gesagt?
Sie lag aber vielleicht besser, als sie dachte. Und dass diese, und die sich dann halt, die halt auch ihr gesamtes Sozialleben dann halt in diesem Keller sozusagen haben, über Computerspiele, über Foren und so weiter und so fort, und darum auch keinen regulären sozialen Austausch kennengelernt haben in ihrem Leben. Und
vor allem, sie haben halt gelernt, so ein positives Selbstbild aus diesem Verlierer-Dasein zu ziehen. Also das heißt, also sie als dieses als dieser wichsende Keller,
das war auch ein ganz
sexuell
wichtiger Punkt,
deklassierter Mensch, ja, haben aber trotzdem gerade in ihrem totalen Nihilismus, ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, also dieser Nihilismus, ja, dann halt auch einfach auf alles zu scheißen, ist alles egal, ja, irgendwie gesellschaftliche Regeln sind auch alle egal, weil ich bin ja sowieso ein Verlierer und es ist ja sowieso etc. Also dieser Nihilismus ist dann halt auch diese Antriebsfeder, die dann halt in diesem 4chan Meinungsfreiheitsmaximalismus und diesem Trolling-Ding halt kulminiert. Und das fand ich wirklich eine sehr gute Beobachtung.
Das stimmt, das war ein ganz wichtiger Punkt, sozusagen dieses es hat eine Weile gedauert, bis ich das verdaut hatte und verstanden hatte, was sie damit meinten, weil es ist, also ich glaube, es ist natürlich kein Idealbild, sondern es ist eine Flucht nach vorn. Es ist genau, sozusagen die Erkenntnis, na, zum Helden schafft man es eh nicht mehr. Vielleicht schaffe ich es wenigstens zum perfekten Loser.
Die Deplorables halt.
Genau.
Ne? Die Deplorables.
Und darum hat wahrscheinlich auch dieses Bild so super funktioniert. Und das ist ja auch immer wieder so ein Vorwurf, den man hört. Und dann
macht er dann einen schönen Bogen auf Fefe, sag ich schon.
Ja.
Pepe.
Auf Pepe.
Pepe, den Frosch jetzt.
Auf Fefe the Frog.
Auf Fefe the Frog. Warte mal, das muss ich jetzt sofort twittern. Fefe the Frog.
Eine gewisse Ähnlichkeit ist durchaus da, muss man auch mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Pepe ist halt tatsächlich sozusagen als schon als Comicfigur halt als genau diese Art von Verlierer und als vor allem diese nihilistische Art von des Verlierers, dem alles scheißegal ist und der gegen jegliche gesellschaftliche Konvention
und der deswegen cool
verstößt.
Ist.
Genau, ist der halt auch schon angelegt, also ursprünglich, ja.
Wie hieß denn dieser Film, dieser Blablabla Dynamite? Napoleon Dynamite oder irgendwie sowas? Wie hieß denn der? Es gab mal so einen Film, von dem mir damals die Leute alle mir hat mal jemand von diesem Film vorgeschwärmt und ich habe den überhaupt nicht, Napoleon Dynamite, genau, und ich habe diesen Film überhaupt nicht verstanden, weil es geht halt um so totalen Loser, der so ein durch und durch Loser ist und nichts als ein Loser und halt in seiner kleinen langweiligen Stadt lebt und da ein totaler Loser ist und alle hassen ihn und er hat nur einen Freund und der ist auch ein totaler Loser und dieser Film wurde halt auch gefeiert und mir haben Leute von diesem Film vorgeschwärmt und ich habe den dann angeguckt und habe gesagt, hä? Und vielleicht sollte man den sich nochmal angucken, dass der, das könnte, dass das
Napoleon Dynamite.
Napoleon Dynamite, dass der dieses Gefühl doch irgendwie so ein bisschen rüberbringt. Sozusagen.
Ich meine, das hat ja schon eine gewisse Historie, also diese Anti-Held, ne? Wie in den USA. Und da knüpft das natürlich auch so ein bisschen an.
Das ist ja nicht nur in den USA so, man hat ja immer mit dem, das ist ja eigentlich in jedem Film so, dass das irgendwie, sind ja nur selten tatsächlich die echten Helden, die irgendwie die Helden sind, sondern es sind ja meistens die Underdogs in irgendeiner Form, die dann halt zu Helden werden. Und und offensichtlich einige dann nicht mal
mehr. Ja, klar.
Ja.
Aber auch gerade dieser, sag ich mal, dieser unangepasste Anti-Held, der halt gerade in seinem Nihilismus total alles egal ist. Naja, was ich aber spannend finde, ist, dann sagt er halt irgendwie, und Trump ist für diese Leute halt, es ist nicht so, dass sie ihn falsch verstehen oder dass sie wirklich seinen Versprechungen glauben, sondern Trump ist so ein bisschen, einerseits ist er so ein bisschen wie sie, es ist sozusagen der Verlierer, der aber der Gewinner ist, ja, also der Verlierer, der es trotzdem geschafft hat, so, deswegen ist er halt so ein Idol auf der einen Seite, aber im Endeffekt hat er sich sozusagen seine, mir doch egal, was ihr denkt und was die Gesellschaft mir vorgibt und so weiter und so fort, hat er sich bewahrt, also seine Pepe the Frog-Geschichte, mit der sie sich identifizieren. Und das Zweite ist aber, da erzählt er irgendwie eine Episode von, ich weiß nicht, in einer Serie oder sowas, die ich nicht gesehen habe. Auf jeden Fall geht es darum, dass ein Bukowski-Buch ist es.
Okay.
Und dort geht es darum, gibt es eine Szene, wo irgendjemand, auch so ein Verlierer halt irgendwie in so einer Autowerkstatt arbeitet und dann immer auf Pferdewetten setzt und dann bitten seine Kollegen ihn, weil sie selber dazu nicht kommen, irgendwie auch mal zu den Pferderennen mit ihr Geld mitzunehmen und auch auf Pferde zu setzen. Mhm. Ja? Und dann müssen die halt immer sozusagen, setzen die immer auf irgendwelche Pferde und er nimmt das Geld aber einfach ein und setzt die Wette gar nicht. Ja.
Genau.
Und das heißt, er wird dann tatsächlich reich, aber nicht eben durch das Pferderennen, sondern indem halt sozusagen die anderen ihm das Geld anvertrauen, er dann aber die Wette gar nicht setzt.
Weil er sie bescheißt.
Und im Endeffekt
Und im Endeffekt haben halt sie immer auf das Pferd gesetzt, was verloren hat. Das war auch immer sie haben immer.
Genau, sie haben sowieso immer aufs Pferd gesetzt, was verloren hat.
Genau.
Ja? Und das und der Typ meinte halt auch irgendwie, ach, die setzen sowieso auf das Pferd, das verliert, und deswegen setze ich die Wette gar nicht, sondern behalte das Geld für mich, das ist besser angelegt, ja. Und im Endeffekt ist es genau das Verhältnis zwischen Trump und diesen Deplorables, ja. Also sie wissen eigentlich, dass Trump ihre Wette nie platzieren wird. Mhm. Sie wissen, dass ihre Wette im Arsch ist, aber sie sind cool damit, weil das halt sozusagen Teil ihrer Kultur ist und weil sie sich in dieser, sag ich mal, positiv interpretierten Opferrolle auch wohlfühlen.
Genau. Und weil es auch keinen Unterschied macht für sie. Also weil die anderen sozusagen es vielleicht auch nicht machen würden.
Genau. Und am Ende hat man halt wenigstens ein Spektakel.
Genau.
Ich habe übrigens, weil dieser Text, finde ich, da sehr gut anschließt, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, Lori Penny.
Ja.
ich fand den großartig. Da gab es auch eine Diskussion darum,
ja,
ne?
Ja.
Aber also sag ich mal, der letzte Text, also sie hat ja schon mal einen geschrieben über Milo Yiannopoulos und jetzt hat sie einen zweiten geschrieben, wo sie bei dieser Berkeley-Geschichte dabei war. Also in Berkeley hatte Yiannopoulos auch einen Vortrag gehabt, wo er halt mit seinen rechten Thesen wieder irgendwelche liberalen Studenten
trollen wollte,
ja. Und jedenfalls gab es da halt richtige gewaltsame Ausschreitungen, die mussten dort evakuiert werden und saßen dann irgendwie fest in so einem Hotel und dann saß halt Lori Penny halt so mit der ganzen Entourage von dem Milo halt rum und hat sich mit denen unterhalten. Und was dabei rauskam, fand ich, also dieses, sag ich mal, Soziogramm, was sie dort abliefert, erinnert haargenau an den Text, von dem wir gerade
besprochen haben. Ja, ja, den wollte ich auch da mit reinpacken eigentlich, genau. Das ist diese Assoziation hatte ich auch, ja.
Das passt echt sehr, sehr gut und vor allem auch diesen Nihilismus und dieses ist doch sowieso alles egal, arbeitet sie sehr gut raus. Also teilweise sind die Leute sogar sehr bewusst, mit denen sie reden, dass Trump eigentlich ein schlechter Präsident ist und dass er eigentlich schlechte Wahl ist und so weiter und so fort. Und dass der sowieso nur Scheiße bauen wird. Aber hey, ist doch lustig, ja. Ne? Und also so auf diesem Niveau, ne? Und ansonsten sind es halt auch einfach nur irgendwelche, sag ich mal, Leute, die sich halt eben genau in diesem Moment beschrieben werden. Und was Lori Penny aber tut, im Gegensatz zu dem Autor von dem Fortune-Artikel, ist, dass sie das nochmal mit einer kritischeren Reflexionsebene versieht. Und zwar, die Wahrheit ist, dass dieser Nihilismus und diese Scheißegalhaltung, die von diesen, sag ich mal, weißen, männlichen, heterosexuellen Jugendlichen, dort so zelebriert wird, ist schon ein Resultat ihrer Privilegiertheit. Eine Privilegiertheit, die sie nicht sehen und die sie nicht anerkennen. Aber das ist etwas, was zum Beispiel kein schwarzer Junge und kein Homosexueller und kein Transsexueller und so weiter und so fort sich jemals leisten könnte, so eine Haltung der Welt gegenüber zu treten. Weil sie sozusagen überall viel krasser gemessen und getestet und so weiter und so fort werden. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Herd, eigentlich sozusagen der Herd ihrer Privilegiertheit, der Herd ihres Nihilismus ist ihre Privilegiertheit und nicht, wie sie das sozusagen sich versinnbildlichen, ihr Verlierertum.
Ja.
Und das ist halt das, was sie halt nicht sehen und was sie nicht sehen wollen und was sie vielleicht auch teilweise nicht sehen können.
Ich glaube, nicht sehen können ist tatsächlich da, dass
ja, zumindest nicht, wenn man sie nicht darauf hinweist.
Ich glaube, es ist auch schwer, das zu sehen. Das ist auch schwer.
Und ich habe dafür auch länger gebraucht. Und ich fand das so interessant, weil ich habe mich ja jetzt ganz viel in diese Alt-Right-Geschichte und so weiter und so fort reingelesen. Und ich meine, sag ich mal, dieses Selbst- und Weltbild, was dort stattfindet, was dort beschrieben wird, das findet man überall in dieser Alt-Right. Das ist sozusagen der Kern, der Identitätskern von diesen Leuten. Und das ist ein Weltbild, finde ich, das ich am besten wiedergespiegelt sehe. Du hast jetzt diesen Film jetzt den ich noch nicht kannte, angeführt. Ich würde sagen, für mich ist das Fight Club. Und Fight Club spielt tatsächlich auch innerhalb der Alt-Right als, sag ich mal, als popkulturelle Referenz eine ganz, ganz große Rolle. weil dort ist sozusagen diese Zelebrierung dieses Nihilismus, ist dort eine ganz, ganz wesentliche Sache. Und ich habe diesen Film geliebt. Und ich habe ihn aus, glaube ich, denselben Gründen geliebt, wie es diese Leute getan haben oder wie diese Leute es tun. Und zwar, weil es halt so eine Zelebration des Opfertums, aber halt sozusagen des Opfertums und des Nihilismus als Waffe ist, ja. Wir zerstören die Welt,
weil wir sie nicht verstehen.
Nicht, weil sie sich nicht verstehen, sondern weil sie auch irgendwie, wie soll ich sagen, weil wir nicht unseren Platz darin finden.
Mhm.
Ja,
genau.
Das ist das Interessante. Weil wir dort unseren Platz nicht drin finden oder weil wir unzufrieden sind mit diesem Platz, den man uns dort zugewiesen hat. Und der Witz ist halt, dass das bereits Ausdruck eines privilegierten Entitlements ist. Also diese Idee, dass diese Welt für einen Platz bereithalten sollte, der viel glorreicher sein sollte und viel besser sein sollte, etc. Und den wir vielleicht auch irgendwie mitbekommen haben durch die Kultur, durch irgendwelche anderen Filme und so weiter und so fort, als der Held und so weiter und so fort. Und dass wir dass dieser Hass auf die Welt, weil uns dieser Platz dann verweigert wird, ja, oder zumindest nicht freiwillig einfach gegeben wird, ja, dass wir dann irgendwie so einen Hass auf die Welt und so einen Nihilismus an den Tag bringen, der uns dann dazu bringt, dass wir sagen, ach, ich will die Welt brennen sehen. Mhm. Das ist im Endeffekt, darum geht's. Ich will die Welt brennen sehen, ja. Einfach, weil es mir egal ist, weil mir die Welt egal ist und so weiter und so fort.
Einfach nur, um der Welt zu zeigen, was sie mir sozusagen angetan hat.
Einer der Kommentatoren hatte schon mal angemerkt, ich sollte nichts mehr und so weiter und so fort sagen.
Ach Gott.
Ich sag's ständig.
Ja, ist peinlich. Kein Problem. Ja. Nein, ist nicht
peinlich. Ich muss mir das abgewöhnen. Ja, ich muss mir das. Achte bitte mit drauf.
Brenn die Welt.
Ja. Genau. Die brennende Welt. Die
brenn das und so weiter und so fort.
Soll die brennen, die Welt und so weiter und so fort. Nein! Aber auf jeden Fall, die Welt soll brennen,
ja.
Und das ist einfach, weil mich gerade die Frau auf Tinder nicht zurückschreibt, ja?
Genau.
Deswegen soll die Welt jetzt brennen.
Das finde ich ja sowieso, das ist ja so ein Punkt, der so bei diesen ganzen Wahlen und so weiter, vielleicht über und so weiter, bei Wahlen, der komplett übersehen wird. Das ist eine Wahl, ist ja eine politische Wahl, so eine Präsidentschaftswahl, ist ja eigentlich eine sehr persönliche Sache. Das ist meine Stimme, die ich abgebe, die ich vor niemanden rechtfertigen muss, die nur für mich ist. Und plötzlich hat diese kleine Stimme von, ich stelle mir immer, wenn ich dieses Bild vorstelle, stelle ich mir irgendwo in irgendeinem Bundesstaat, dessen Namen ich nicht weiß, sagen wir mal Colorado, ist Colorado groß und hat viel Fläche und niemand wohnt da, bestimmt.
Idaho ist, glaube ich, besser.
Idaho. So halt irgendwie, ich stelle mir dann so eine platte Graslandschaft vor, wo mittendrin irgendein Bauer drinne steht, der ist schon für eine Anmaßung hält, wenn er mal in den Nachbarort muss, um da irgendwelche Geschäfte zu erledigen und ansonsten eigentlich gar nichts mit der Welt zu tun hat. Und der hat da seine eine Stimme und wenn genug von diesen einsamen Farmer ihre Stimme da abgeben, dann haben wir am Ende eine geänderte Weltpolitik, was eigentlich in keinem Zusammenhang stehen sollte. Aber es steht trotzdem. Es ist halt, die Welt guckt halt auf diesen Farmer und beschimpft ihn jetzt dafür, dass er seine Stimme so abgegeben hat, wie er sie abgegeben hat. Dabei wollte er doch einfach nur, dass keine Mexikaner ihm seine Kühe klauen, weil er davor
aus nicht mehr Leute umbringen. Uran an die Russen verkauft.
Oder dass die Straße vor seinem, ich unterstelle jetzt mal tatsächlich keine bösen Motive. Sagen wir mal, dass er es doch ganz gut finden würde, wenn die Straße in die Stadt doch mal frisch asphaltiert werden würde. Und das ist so, dieser Gegensatz zwischen eben dieser doch relativ intimen Handlung der Wahl und dieser öffentlichen Diskussion darüber, finde ich doch immer wieder spannend. Also eben, was du gerade meintest, so mit diesen, dass die Leute wollen die Welt brennen sehen, weil sie unglücklich verliebt sind, sage ich jetzt mal. Und die Frauen halt auf einen anderen Typen steht. Und oder halt auch auf gar niemanden, aber einfach nicht auf sie. Und das ist, ja, das ist eine spannende, Das ist irgendwie menschlich, aber auch nichts Gutes. Also das finde ich halt, kam in beiden Artikeln relativ gut rüber. Das ist sehr, sehr menschlich, so zu denken, aber es ist trotzdem nichts Gutes, so zu denken.
Lori Penny hat dann ja auch richtig Ärger gekriegt, so sag ich mal, von der linken Bubble, weil sie kommt ja so aus diesem, sag ich mal, feministisch, ich glaube sogar auch marxistisch, sozialistischen Milieu aus England und es haben hier viele übel genommen, dass sie halt, sag ich mal, einen Artikel geschrieben hat, der doch mit einer gewissen Empathie versucht, sich in diese Szene reinzudenken. Mhm. Und ich kann es auf eine gewisse Art auch verstehen, dass das schlechte Gefühle auslöst. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel wirklich einfach betroffen bist von der Trump-Politik, wenn du halt wirklich davon betroffen bist, dann willst du nicht, dass Leute versuchen zu verstehen, die Leute, die dir jetzt, sag ich mal, wirklich ans Leder wollen, ja. Mhm. Und ich glaube aber, dass es durchaus wichtig und wertvoll ist, dort, du hattest das schön ausgedrückt mit irgendwie Empathie ohne
Sympathie.
Ohne Sympathie, ja. Empathie ohne Sympathie. Dass man Empathie nutzt, um zu gucken, was steckt dahinter. Und das ist ja auch das, was ich versuche mit meinen Alt-Right-Recherchen. Also ich versuche auch zu verstehen, was ist da etwas Neues und was ist dort etwas anderes und was steckt dahinter, was jetzt zum Beispiel nicht sich einfach mit dem Wort Neonazi abbilden lässt. Ich meine, es gibt in der Alt-Right Neonazis, aber ich habe jetzt mittlerweile so viel drüber gelesen und so viele Sachen gelesen. Es ist eher der kleinere Teil, den man wirklich als Neonazis bezeichnen kann. Ein Großteil ist, hängt einer wirklich gefährlichen und wirklich schädlichen Ideologie an. Und diese Ideologie, die wir jetzt gerade zum Beispiel versuchen zu beschreiben, aber das ist definitiv noch nicht der Schritt zum Nazi. Das ist dumm und unreflektiert und das ist auch gefährlich und das ist auch etwas, wogegen wir arbeiten müssen gesellschaftlich, aber es ist noch nicht Nazi. So. Mhm. Da würde ich halt definitiv noch irgendwo so die Grenze ziehen wollen.
Ja, das finde ich auch gerade ganz spannend. Ich weiß nicht, hast du dieses ganze PewDiePie mitbekommen, diese ganze Diskussion?
PewDiePie, ah ja genau, dieser YouTuber, ne?
Genau, also es ist nicht ein YouTuber, sondern wohl der erfolgreichste YouTuber überhaupt im Augenblick.
Oh, ja, genau. Ja.
Der halt ein Privatvermögen von, ich habe gehört, 120 Millionen Dollar damit angefangen hat.
Krass, okay.
Ne?
So ein nicht Schwede, ne?
So ein Schwede, der halt irgendwie ich kannte den Namen nicht. Bis ich von diesem Skandal gehört habe, wusste ich nicht, wer das ist. So viel auch zu Thema Bubbles oder sowas, der erfolgreichste YouTuber aller Zeiten.
Ja, diese YouTube-Geschichten.
Und ich verbringe sehr viel Zeit auf YouTube. Ich gucke sehr, sehr viel YouTube-Videos, aber von dem Typen habe ich trotzdem nie gehört. Und
ja, aber du guckst halt immer nur irgendwie diese, so wie ich auch, also irgendwie, keine Ahnung, This Week Tonight oder was weiß ich.
Na, aber eben auch sowas wie CGP Grey oder Smarter Every Day oder Veritarium oder also ich guck da auch.
Okay. Du hast so richtig deine Channels, ja?
Ich habe richtig viele Channels. Ich das ist.
Da müssen wir auch mal im Podcast drüber reden. Da musst du ein paar Sachen. Weil ich ohne Scheiß, ich hab's mal versucht. Ja, ich habe wirklich so ein bisschen rumgeklickt. Ich jetzt nicht wirklich lang und tief und so. Ob ich nicht doch irgendwie mal einen Channel finde, der mich interessiert, den ich abonnieren kann, den ich mir angucke, so, aber nein.
CGP Grey, wie gesagt, also hier der mit dem Rules for Rulers, finde ich ganz, ganz großartig.
Okay, ja, okay,
der macht relativ wenig, aber es ist halt, ich habe YouTube Red mir gekauft.
Wenig ist gut.
Ich habe mir YouTube, er könnte meinetwegen viel, viel mehr, ich habe mir YouTube Red gekauft. Das kam so ein bisschen dadurch zustande, weil ich habe halt ein Apple TV und ich gucke halt und ich wollte halt, und früher habe ich mit Diana immer irgendwelche Serien geguckt und dann haben wir halt uns so Serien aufgehalten und jetzt ist es halt so Abendritual, dass sie muss halt Kolja ins Bett bringen, weil ich kann das im Augenblick nicht, weil sie ihn noch stillt und das dauert halt immer unterschiedlich lange. Und erstens, ich will nicht unsere gemeinsamen Serien schon vorher weggucken. Das ist halt was wir gemeinsam machen, Serien gucken. Das ist sowas, was uns noch verbindet als ein Paar. Also es gibt noch,
ich verstehe
total, noch mehr Punkte. Und das Zweite ist halt, du weißt halt nie, wie lange das dauert. Also wenn ich irgendwie eine andere Serie gucken würde in der Zeit, zum Beispiel wie hieß es gleich, die Westworld, da war halt, bestand halt immer die Gefahr, also manchmal dauert es halt eine Stunde, bis das Kind im Bett ist, aber manchmal dauert es auch nur eine halbe Stunde. Dann sitze ich halt mit so einer halben Folge da, die ich noch nicht geguckt habe. Und da sind halt die YouTube-Videos total praktisch, weil die sind halt immer relativ kurz und dann guckt man, wenn sie dann halt kommt, dann gucke ich noch 2 Minuten mein YouTube-Video zu Ende oder sowas. Und darum, und es sind auch großartige Sachen auf YouTube. Also ich kann da nicht aufhören von zu schwärmen. Da sind unfassbar aufwendig produzierte Sachen. Ich mache da auch totale banale Scheiße. Ich mache da auch Auto-Reviews, was so tatsächlich so durchgeht, wo man auch nicht allzu viel nachdenken muss. Aber ich mache eben auch wirklich, ich probiere auch Sachen zu gucken, die die anregend fürs Hirn sind und die mich ein bisschen weiterbringen und die mich ein bisschen schlauer machen. Und darum finde ich halt eben so Sachen wie und teilweise sehr alberne Sachen. Und es gibt großartige Sachen auf YouTube. Und hier in den USA kann man sich YouTube Red kaufen. Das heißt, man zahlt $10 im Monat und dafür kriegt man keine Werbung mehr zu sehen. Und das hat für mich den Deal perfekt gemacht. Und PewDiePie.
Ja.
Genau. Ja. Sehr, sehr erfolgreicher YouTuber, halt so für Teenager und Early Twins und sowas. Und die lieben ihn offensichtlich. Und er macht da offensichtlich eine Menge Quatsch. Und hat damit, stand da bei Disney unter Vertrag. Was auch irre ist, dass Disney offensichtlich im YouTube-Star-Business ist. Und jetzt hat halt, ich weiß nicht mehr, welche Zeitung das war, die Washington, irgendeine klassische Zeitung, hat halt so, ist euch aufgefallen, dass der da ziemlich antisemitisches Scheiß
ja, macht? Ja, das auf war die Wall Street Journal.
Wall Street Journal, genau. Und haben halt so ein paar Sachen dafür rausgesucht und haben halt so unter anderem ein Video, wo er auf Fiverr, was so ein Dienst ist, wo du Leute für kleines Geld irgendwelche, also wenn du irgendwie ein Icon gemalt haben willst oder sowas, für $5, was natürlich wirklich eine unverschämt kleine Summe ist, irgendwelche Aufträge machen lassen kannst und in erster Linie bezahlst du Leute in irgendwelchen dritte Weltstaaten dafür, dass sie halt, für sie ist das viel Geld, für uns ist es gar kein Geld. Und er hat da halt irgendwelche Inder dafür bezahlt, dass sie ein Schild hochhalten, tot allen Juden oder sowas in der Richtung. Also ja. Und das, wenn man dieses Video sieht, das sieht nicht gut für ihn aus. Und er hat wohl noch darüber hinaus einige Sachen gemacht, also hat sich, wenn Leute ihm Bilder von Swastikas zugeschickt haben, dann hat er die in die Kamera gehalten und so weiter. Oh, jetzt sag ich und so weiter und so fort. Weißt du, ich übernehme es einfach von dir. Ich nehme deine schlechte negative Eigenschaft an und übertrage sie dann auf mich.
Du hast halt keine, nicht mehr viele sprachliche Vorbilder in der deutschen Sprache, mit denen du in Kalifornien bist.
So ist das. Egal. Und er hat, und jetzt ist er, und jetzt ist natürlich dann das Geschrei ist groß und großer Artikel.
Das ist genau das Gleiche, oder? Ich meine, das ist wieder die gleiche Haltung, oder? Von dem Typen.
Es ist
mir alles so egal. Ich mache mich über alles lustig.
Na, er hat sich dann am Ende so ein bisschen probiert rauszureden. Er hat gemeint, er wollte eigentlich gar nicht, er wollte mit diesem Fiverr, mit dieser Aktion, wollte er nur zeigen, was für bizarre Scheiße man da machen kann und wie absurd das alles ist. Und er wollte das als große Kapitalismuskritik verstanden wissen und so. Und die Provokation war vielleicht auch ein Stück weit mit in Kauf genommen worden. Und Disney hat ihn halt sofort gekündigt und YouTube hat ihm sein Werbegeld eingefroren und weiß der Teufel was. Also alle wollen YouTube hat da auch noch eine Serie mit ihm. Also YouTube macht ja hier mit diesem YouTube Red, von dem ich gerade erzählt habe, produzieren sie auch eigene Sendungen, wo sie richtig produzieren und wo sie den Leuten Geld geben im Vornherein, dass sie auch relativ aufwendige Sendungen machen können. Und das ist sofort gekündigt worden und alle haben sozusagen sofort halt diese typische, oh mein Gott, ein Nazi-Reaktion. Genauso wie die gleiche Reaktion, die auch Milo seinen Job jetzt gekostet hat. Oh Gott, eine pädophiler Reaktion. Und
da musste ich echt auch lachen. Also ich meine, das ist eigentlich vom Vorgang her ist das echt schlimm, aber ich habe mich so kaputt gelacht und ich habe mich echt gefreut.
Naja, also das.
Mich richtig gefreut.
Das, ja, also da finde ich so ein bisschen Schadenfreude auch echt angebracht bei dem.
Ja, auf jeden Fall.
Und bei diesem.
Meine, Simon, ne? Bei Milo ist es ja auch so. Aber Milo ist es ja auch so. Er sagt ja immer irgendwie, nein, es ist mir egal. Also ich bin nicht rassistisch, ich bin nicht dies und so weiter und so fort. Und, aber das Interessante ist, er sagt dann, es gibt gar keinen Rassismus. Rassismus ist doch nur irgendwie der Talk alter Leute. Das Problem an sich gibt es ja gar nicht. Ich bin ja nicht rassistisch, meine Freunde sind hier gar nicht rassistisch. Wir sind ja gar nicht rassistisch. Wir machen das nur aus Spaß und Provokation, weil wir mit euch damit ärgern können. Ne? Und das ist ja auch ein bisschen das, glaube ich, so die Haltung, die dieser PewDiePie-Dingsbums.
Ich würde jetzt nicht in einen Topf hauen, tatsächlich.
Aber so ein bisschen in die Richtung geht das.
Ja, doch, ein bisschen oder? In die Richtung geht das vielleicht, ja. Aber
Klar, Milo ist da, glaube ich, sehr viel strategischer unterwegs, glaube ich, und sehr viel bewusster. Und aber
also ich würde sagen, für mich ist der wesentliche Unterschied bei Milo, ist das alles, was er ist. Also alles ist diese Provokation gegen irgendwen, und das ist darauf hat er seine ganze sein ist nur darauf ausgebaut, auf diesen Rassismus, Antifeminismus, bla 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 bla. Wohingegen bei diesem PewDiePie, das ist halt ein Typ, der über 7 oder 8 Jahre total harmlose Witze gemacht hat, oder vielleicht nicht alle harmlos, aber auf jeden Fall nicht irgendwie anrüchig. Also wie gesagt, der war bei Disney unter Vertrag. Während Milo im Hass badet schon seit Jahren, hat PewDiePie höchstens mal den kleinen Zeh reingesteckt. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße, aber ich glaube, man muss trotzdem einen Unterschied machen. Ich hoffe, das kam jetzt nicht falsch rüber.
Nee, klar, also würde ich auch, also
und das
kenn
ist
ihn jetzt, ich kenne den PewDiePie jetzt,
genau,
Milo kenne ich so ein bisschen, aber
ich kannte den halt auch nicht, darum habe ich meinen Jugendkulturverstreher im Freundeskreis gefragt, René Walter hier von Nerdcore, und habe gefragt, sag mal.
Der schreibt ja auch, ich muss ja sagen, also René hat sich, René schreibt viel, auch gerade, also dieses ganze Alt-Right-Zeugs, ne? Er ist da, glaube ich, auch kulturell viel näher dran, ne? Also an dieser Szene und konsumiert dort auch eigentlich sozusagen regulär aus dieser Kultur sehr, sehr viel mehr als ich. Und er schreibt auch mittlerweile, glaube ich, regelmäßig so ein Newsletter auch, wo er so kommentierte Linksammlungen präsentiert, wo dann solche Artikel, wie wir den gerade...
Er liest wirklich da so wissenschaftliche Doktorarbeiten zu dem Thema durch und arbeitet die ab und setzt sich in diese Technik mit rein und sowas. Also das ist wirklich, ist nicht einfach so früher so, ey, ich lese hier 200 Links zu irgendeinem Thema und guck mal hier, lustiges Katzenvideo, sondern er ist da echt ein Auskenner. Also er könnte da problemlos eine Doktorarbeit drüber schreiben.
Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, er ist auch so ein bisschen von der gleichen Motivation getrieben wie ich, also so von wegen so, oh scheiße, da hat sich was entwickelt, was irgendwie mit meiner Kultur zu tun hat.
Genau.
Ja,
mit seiner wahrscheinlich
auch überhaupt nicht approve.
Ja.
Genau, was ich überhaupt nicht approve. Und ich muss das jetzt irgendwie verstehen, was ist da los und so weiter und so fort. Das ist auch, was mich so ein bisschen antreibt, glaube ich.
Naja, und das hat ja auch Einfluss aufs eigene Leben. Darum will uns ja auch keiner verstehen, was da sind. Wollen die mich wirklich, wollen die wirklich alle umbringen? Oder ist das, also ich meine, das ist ja eine Hoffnung für uns, dass das alles nur Spaß ist und dass sie dann einmal sehen, wie scheiße das doch Ganze sein kann und dann.
Ja klar, aber man darf das nicht verharmlosen, weil das ist nämlich der Punkt.
Genau.
Es geht eben auch das irgendwie, haha, ist doch alles nur lustig. Das führt halt, das kann halt auch so
sofort exakt in den Faschismus führen. Und ich finde halt,
das ist genau der Punkt.
Und ich habe halt René gefragt, so sag mal, PewDiePie, Idiot oder Nazi? Er hat das dann tatsächlich, das Transkript von dem Chat hat er ein paar Tage später dann veröffentlicht.
Ach, das warst du.
Das war ich, ja.
Okay, ich hab's gesehen.
Und ich fand das auch, das bin ja ich. Das war egal. War auch absolut in Ordnung. War ja auch nichts drin. Und Idiot oder Nazi. Und wir haben dann halt da so ein bisschen drüber gesprochen. Und es hat so für mich so eine gewisse Einordnung auch gebracht. Weil ich halt dieses, ich meine, das kann halt eine Dummheit sein. Und es kann halt eine einmalige Dummheit sein oder eine relativ seltene Dummheit. Und man muss halt einen Weg finden, glaube ich, dass wir, solange das eine Dummheit ist, halt auf der einen Seite, und das ist was Netzöffentlichkeiten nicht hinkriegen, nämlich abgewogene Reaktion, dass man nämlich auf der einen Seite es hinkriegt zu sagen, das ist scheiße und wir heißen das nicht gut. Auf der anderen Seite, du bist aber irgendein Typ, der gerade mal Anfang 20 ist und es ist vermutlich nur eine Dummheit gewesen und man muss der Jugend eingestehen, dass sie Dummheiten macht. Ich weiß, dass das nicht, das ist quasi dieser Penny, wie heißt der Nachname gleich? Lori Penny-Ansatz zu sagen. Und das heißt natürlich, mir ist durchaus klar, dass er mit seinem großen Vermögen und so weiter und so fort, dass und als Weißer in Schweden da sowieso ein bisschen außen vor ist. Aber die Alternative ist halt, dass man ihn jetzt, was jetzt gerade passiert, dass ihm sozusagen, dass alle Brücken weggerissen werden und die Rechte wird ihm halt genau diese Brücken mit Kusshand aufbauen. Und
das ist genau der Punkt, ja.
Und du kannst halt damit die Gelegenheit schaffen, so den YouTuber mit den meisten Subscription quasi in diese rechte Bewegung reinzuziehen. Und mit seiner
feiern ihn jedenfalls
gigantischen gut, ja. Öffentlichkeit. Und das die sagen natürlich auch, also falls er vorher kein Alt-Right war, spätestens jetzt ist er. Und die Gefahr besteht natürlich, dass das so ist. Und ich habe das, ich weiß nicht, wie man das hinkriegen kann, eben, dass man sagt, auf der einen Seite, wir tolerieren sowas nicht, auf der anderen Seite aber auch sagt, aber wir verstoßen dich deswegen auch nicht.
Und das Case-Szenario ist, wenn die gesamte Generation an Internet-Trollen in 10 Jahren sich total für sich selbst schämt. Das ist so die Hoffnung, die man, glaube ich, haben.
Ja, aber erstmal muss vorher was passieren, dass ihnen allen bewusst macht, dass sie sich für irgendwas schämen müssten.
Das stimmt schon. Aber ich würde sagen, mit Trump ist das Exempel gesetzt, das ist nur noch nicht ganz ausgeführt.
Ja, so ein bisschen habe ich auch diese Befürchtung. Und das ist, es ist irre, oder? Es ist irre, dass so man selber einen eigenen, ich meine, wenn man sich so fragt, damals, wieso habt ihr eigentlich nichts gegen die Nazis gemacht? So diese sehr einfache, sehr naive, aber trotzdem sehr berechtigte Frage. Und wie vielschichtig diese Antworten darauf sind. Erstmal wussten wir nicht wie. Zweitens hatten wir auch ein Leben. Wir mussten ja auch noch was essen und so. Wir konnten ja nicht plötzlich alle in den Untergrund drehen. Drittens, wie zieht man die Leute auf seine Seite? Viertens, wie macht man das und das? Was ist ein strategischer Fehler? Wird es wirklich so schlimm? Und was man ja im Nachhinein auch mal sagen muss, wir haben ja Hitler gehabt, wir wissen ja, dass es den gab, wir haben ja das schlimmste Beispiel. Die Leute, die als Hitler an die Macht kamen, wussten ja nicht, da war ja sowas jemand, der tatsächlich Millionen von Juden und noch einen Weltkrieg auslöst, das war ja lächerlich, weil es ist ja noch, woher soll denn sowas passieren, das ist ja noch nie passiert, also es war ja das erste Mal, dass sowas passiert ist, war ja ein Black Swan. Ja.
Ja, das ist alles ganz schön fucked up. Gut, ich müsste noch mal aufs Klo. Wollen wir es beenden oder wollen wir noch?
Ich würde sagen, wir, da ich ja auch irgendwann noch mal ein bisschen arbeiten muss.
nicht, dass Facebook jetzt wegen uns pleite geht.
Das glaube ich nicht. Aber da ich hier gerne auch noch irgendwas schaffen würde und ich auch ein bisschen durchgeredet bin, würde ich sagen, lass uns das lieber auf die nächste Sendung machen und dann lieber ein bisschen regelmäßige Sendung und dann.
Also mittlerweile kriegen wir es doch wieder ganz gut hin. So, ich glaube, so einmal im Monat ist doch jetzt ungefähr so unser Schnitt, oder?
Genau, vielleicht. Gut. Ich bin ja dann auch, jetzt ist ja März, im Mai bin ich dann auch in Berlin. Dann können wir sicherlich auch mal wieder eine richtige Sendung machen.
Machen wir auf jeden Fall nochmal, ja genau, machen wir eine Live-Sendung. Genau. Nee, live, also
eine Face-to-Face-Sendung.
Face-to-Face-Sendung.
Real-Life-Sendung. Ja. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie du... Du bist ja nur so ein Typ aus dem Internet. Ich weiß ja gar nicht, wie du aussiehst.
Ich muss dann wieder zum Friseur, wenn du kommst. Das ist scheiße.
Oh mein Gott, ein Freund von mir kommt aus Amerika. Ich muss.
Sag ich dann zum
Machen Friseur. Sie mal die Wolle
ein
ab.
Ein Freund von mir kommt aus Amerika. Ich muss gut aussehen.
Kommt mit dem Flieger aus den Staaten. Genau. dann schaffen wir das auf jeden Fall. Insofern würde ich so sagen, geh mal in Ruhe pinkeln und wir machen beim nächsten Mal weiter.
Alles klar.
Und lass die Hosen runter beim Pinkeln und nicht dabei erwischen, weil ansonsten bist du nachher Pepe und das wäre nicht schön.
Das ist gut, ja.
Okay.
Da will ich mich dran halten. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.